Ich bin Christina Thiro und wir reden heute über Kunst und Kommerz.
Ja, hallo Christina, du bist heute unser Gast hier. Falls ihr euch gleich mal am Anfang ein Bild von Christina machen wollt, ihr findet sie auf Instagram @christinati mit Y am Ende, unterstrich. Oder halt Christina Thü,
ja,
unterstrich.
Genau.
So, und zum Einstieg, damit unsere Hörer dich gleich mal kennenlernen. Du bist eine Kommilitonin von uns, von unserem Studiengang. Wir kennen dich auch erst seit Anfang des Studiums. Und die erste Frage, wie du heißt, haben wir natürlich schon beantwortet. Und wie alt du bist, fragt man nicht unbedingt, aber ich habe es dir trotzdem mit aufgeschrieben. Wie alt bist du denn?
Ich bin 22.
Das geht noch, das kann man noch sagen.
Das kann man noch sagen, ja. Bis 25 kann man das sagen.
Du siehst aber aus wie 16.
23.
Schauen wir.
Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Schwarz.
Daher würde jetzt wieder der Kunstlehrer kommen und sagen, ich würde
ist schwarz eine Farbe
so
oder nur
immer.
Ein...
Schwarz ist alle Farben.
Ja.
Na gut, schwarz ist...
Weiß und schwarz sind ja eigentlich keine Farben.
Ich weiß, aber ich finde es so beeindruckend, weil schwarz ist ja das Dunkle. Man verbindet es immer mit dem Dunklen, aber das ist nur, weil schwarz das ganze Licht aufnimmt. Das ist ein krasser Gedanke.
Weiß den Gedanken habe ich auch jeden Morgen, ja, wenn ich mich anziehe.
So deep.
Wo kommst du denn her?
Gebürtig oder ursprünglich?
Beides.
Gewohnt. Gebürtig komme ich aus Griechenland, also halb aus Bosnien und halb aus Griechenland.
Du wurdest da richtig geboren?
In Bosnien, ja.
Krass.
Mein Papa kommt aus Bosnien, meine Mama aus Griechenland und hauptsächlich eigentlich meine ganze Familie, bei der ich aufgewachsen bin, aus Griechenland. Und ich habe 20 Jahre lang in Hannover gewohnt und habe mich dann dazu entschlossen, in das superschöne Schmalkalden zu kommen, nach einem erfolglosen zweijährigen Jurastudium.
Ja, ich habe gehört, du hast es nach 4 Semestern dann beendet und bist dann hier 3 Semester.
Ja, also das vierte war dann so, da habe ich...
Aber hier bist du dann wesentlich erfolgreicher geworden.
Auf jeden Fall.
Ja. Was ist denn deine Haarfarbe?
Braun.
Braun. Okay,
ja.
Ist das Natur? Ist das Natur?
Ja, das ist Natur.
Okay.
Natural.
Was ist deine Lieblingszahl?
Also, wenn ich dazu tendieren würde, wäre es eigentlich die 6.
Mhm.
Weil die 6 die Rückennummer von meinem Freund ist, spielt Handball. Und also schon seit Ewigkeiten war seine Rückennummer die 6. Und da wir es auch schon seit Ewigkeiten kennen, ist eigentlich auch das meine Lieblingszahl. Ja, ich würde die 6 nehmen.
Okay, 6 ist, das ist eine solide Begründung,
ja,
auf jeden Fall.
Ja, ne?
Ist jetzt mal nichts Außergewöhnliches, ist mal was Bodenständiges hier, ja, an Begründung, das wir haben. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Alles.
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 Ein bisschen präziser muss man schon werden.
Mm.
Wir sind hier in einem investigativer Podcast.
Ich esse halt für mein Leben gerne Sushi.
Also, oh, da kannst du dich mit Igor zusammentun.
Same here.
Da könnte ich haufenweise von essen. Da ist einfach mein Magen wie ein schwarzes Loch. Wir waren letztens, als wir in Leipzig waren, sind wir ja nach dieser Ausstellung, diese,
ja,
missglückte Ausstellung, essen gegangen. Und dann meinte Dina so, ja, das ist ein All-You-Can-Eat-Sushi. Und ich so, geil, Alter. Und dann letzten Endes bin ich dann mit 27 Tellern rausgegangen, die ich gegessen habe.
Ach, ja, 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 ja.
Also,
sehr gut.
Isst du mal 27 Teller Sushi, dann reden wir weiter.
Ich glaube, das ist für Eduard kein Problem. Habe ich schon im Podcast meine Sushi-Geschichte von euch erzählt?
Mit dem Zug, wo du alles...
Mit dem Zug hatte,
ja,
ich dir,
genau.
Hatte ich dir erzählt, ja?
Mhm.
Okay. Die wäre jetzt sowieso zu lang für diese Episode, aber... nächste Frage. Was magst du denn am liebsten?
Netflix.
Und was magst du gar nicht?
Wenn mich jemand anlügt. Ja. Also wenn mich jemand anlügt, ist es so, also da gebe ich auch ganz selten eine zweite Chance. Das ist so für mich einfach ein absolutes No-Go, mich anzulügen. Du kannst mir alles erzählen und keine Ahnung, lüg mich einfach nicht an und dann ist alles gut.
Lüg mich einfach nicht an, Bitch.
Aber ja.
Du hast ja eben schon erwähnt, du hast einen Freund.
Ja.
Und mit dem bist du ja offenbar auch schon ein paar Jährchen zusammen.
Ja.
Aber wer ist denn dein heimlicher Schwarm?
Marco Reus.
Marco Reus?
Ja.
Ist das nicht ein Fußballer?
Ja, schon ganz, ganz ewig lang.
Oh, 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 da wechselst du zur falschen Sportart. Da wird dein Freund aber ganz schön wild.
Nee, das weiß er auch. Und wir haben gestern Fußball geguckt. Und da war ich irgendwie grumpy wegen irgendwas, keine Ahnung, und saß da in meinem iPad. Da in meiner Ecke da gezockt. Und meinte so, guck mal, da ist Marco Reus. Und ich guck so, okay.
Da war
alles gut, aber wieder alles gut.
Was möchtest du denn werden? Oder was willst du denn werden, wenn du groß bist?
glücklich.
Ja.
Ja. Ja. Ist eine legitime Antwort. Du musst nicht mehr dazu sagen, aber du kannst
Nee, also ich würde tatsächlich, also mein absoluter Traumberuf wäre Musikvideos drehen, schneiden, produzieren.
Das ist interessant.
Das wäre mein absoluter Favorite, aber du brauchst halt ganz viel Vitamin B und ist halt schwer in diesen großen, also in die großen Labels halt reinzukommen. Aber so der zweite Traum wäre halt eine eigene Werbeagentur. Mhm. Da muss man sich aber auch hocharbeiten. Also erstmal kleine Brötchen backen, aber das sind so die zwei Hauptziele. Das wäre halt echt.
Ne? Das ist interessant. Ich bin auch in letzter Zeit die ganze Zeit so auf der Suche, oh, macht nicht irgendjemand von meinen Freunden irgendwie mal Musik? Es muss ja nicht gut sein, aber ich hätte irgendwie Bock, auch mal ein Musikvideo zu schneiden, mich da einfach mal dran zu
Das ist so geil. Ich liebe es, Musikvideos, also mir Musikvideos anzugucken. Das ist so genial.
Abonniere meinen YouTube-Kanal.
Ja, und Eduard, der macht ja auch mehr oder weniger Musikvideos. Das sind jetzt keine Bezeichnungen, das sind AMVs. Also Anime-Music-Videos sind also Musikvideos, aber natürlich auch, ich glaube, es ist eine andere Richtung dann eher als so diese klassischen Musikvideos.
Ja, also ich suche mir halt irgendwie Filme und Serien und versuche das halt so Musik irgendwie zu schneiden und das klappt mal besser, mal weniger gut. Aber abonniert Eddie McFellow auf YouTube. 31 Abonnenten, gang, gang.
Nicht schlecht, ne? Aber die View-Zahlen und so sind wesentlich höher. Und das ist ja bei, nicht jeder abonniert gleich so einen Music-Channel, aber angucken geht natürlich immer. Also,
das ist aber echt so. Ja, das ist so, wenn man auch beispielsweise halt so irgendwelche random Underground-Rapper, so die kein Schwein kennt, aber das halt das Video halt auf Facebook geteilt oder so und dann hat das Teil halt 1 Million Klicks, dann guckst du dir dann den Kanal an und denkst dir so, 20 Abonnenten, so okay.
Ja.
Aber das ist halt echt so, abonniert ihr Leute, wenn ihr euch Videos anguckt auf YouTube? Ich habe das noch nie gemacht.
Also ja, doch, ich hab halt eine sehr gepflegte Abo-Box und ich hasse es auch auf Trending oder sowas zu gehen. Ich gucke immer nur in der Abo-Box. Und deswegen ist sie sehr gepflegt, aber deswegen abonniere ich halt auch nicht jeden, sondern halt wirklich nur von Leuten, wo ich es wirklich sehen will.
Ich habe das noch nie gemacht, weil ich halt mein YouTube-Passwort vergessen habe.
Ist das nicht dein Google-Mail-Passwort dementsprechend?
Das habe ich auch vergessen.
Das ist nicht gut.
Ja, keine Ahnung. Und
es gibt Wege, dann wollte das ich mal anzufordern.
Dann wollte ich mal halt Vevo abonnieren, weil die halt die neuesten Trending Musikvideos halt zeigen und dann ging das nicht. Dann kam das ein Feld, die geben dir Passwort ein und dann ging das nicht und habe ich es gleich gelassen.
Wie viele Jahre ist das schon so?
Ganz lange, weil ich habe auch einen YouTube-Kanal.
Ja, tatsächlich habe ich, glaube ich, auch abonniert.
Nee, es kann gar nicht sein, kennst du doch gar nicht.
Ich glaube, ich habe den mal irgendwo durch gesehen. Ich glaube, ich habe den abonniert. Nicht mit meinem Hauptkanal, aber mit meinem privaten Dings quasi, mit meinem privaten Account.
Da habe ich 3 Abonnenten oder so und ich habe 3 Videos hochgeladen, so Musikvideos, die ich halt mit Windows Movie Maker damals schon hochgeladen habe.
Das kommt mir zu bekannt vor. Ich glaube tatsächlich, dass ich das abonniere. Ich gucke jetzt einfach mal.
Ja,
ich gucke jetzt einfach mal, ob ich es tatsächlich finde.
Sehr witzig.
Unser Thema übrigens heute ist tatsächlich Kunst, also passt das ja im weitesten Sinne oder auch im engeren Sinne dann wirklich gut dazu. Natürlich jetzt schwer mit Internetverbindung hier, aber es sollte halbwegs klappen. Es dauert jetzt eine Weile, weil ich habe ein paar Abos. Also ihr könnt währenddessen weiterreden. Wie heißt der denn nochmal? Oh warte, das willst du ja nicht sagen. Ne?
Nein, das kann ich schon sagen. Er heißt Stern Chris Full. Das war auch... Also der Name ist auch dadurch entstanden, dass mir YouTube dann einfach Vorschläge gegeben hat, weil Chrissy T. nicht ging, weil das schon belegt war. Chrissy T. 96 ging auch nicht. Chrissy T. was weiß ich was, 058-2389 ging auch nicht. Und dann hat er mir einfach gesagt, ja, warum ist dein Kanal nicht Sternchrisvoll? Und ich, meinem 12-Jährigen, ich so, ja geil, Alter, das klingt schon gut. Dann habe ich das.
Also hier, wenn es der ist, den habe ich zwar nicht abonniert, aber der
48 Abonnenten?
48
Wer hat
Abonnenten.
Mich abonniert? Mensch.
Weißt du, jetzt hast du 49.
Du hast uns einfach gepostet.
Aber tatsächlich, die Videos, wie du siehst, habe ich schon mal angeguckt.
Vor 7 Jahren, Alter.
Ja, das habe ich schon mal angeguckt.
Bin ich auch gespannt.
Vor 7 Jahren?
Ja.
Das sind alles. Wie viele Klicks haben wir denn?
Knapp 1000. Der 1300. 950, 380, vor 7 Jahren, Alter.
Ja, ist ja nicht schlecht, ne? Für den Anfang.
Kannst du mal sehen.
So, haben wir das auch geklärt. Also, ja. Jetzt geht's YouTube-Business auch wieder los.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht's so, richtig steil.
Sie muss nur ihr Passwort wiederfinden.
Ja, halt echt.
Morgen auf demselben YouTube-Channel so Ekel-Challenges und Straßenumfragen.
Straßenumfragen.
Ja, was erachtet ihr denn als Kunst? Oder, nee, warte, andere Frage. Was achtet ihr denn von Kunstformen am meisten? Was zieht am meisten eure Aufmerksamkeit und eure Beachtung und eure Hochachtung auf sich? Oh, gerade krasse Frage. Immer diese, was magst du am liebsten Fragen, sind immer die schwersten. Ja. Aber ich würde es wissen.
Also ich finde es immer ganz interessant, weil ich lese auch gern Biografien oder so und ich schaue mir auch sehr gern so Interviews und sowas an. Ich finde, wenn ein Mensch irgendwie sein Leben, aus seinem Leben irgendwie ein Kunstwerk gemacht hat, egal in welcher Form, das finde ich immer sehr inspirierend irgendwie. Und ich habe vor ein paar Tagen so ein Video gesehen von so einem Sushi-Meister und das war halt auch krass, weil er irgendwie 90 war und so die Atmosphäre irgendwie das gemacht hat. Man hat einfach gemerkt, das ist so pure Magie und man will es einfach direkt essen, weil es so frisch ist. Ja, ich finde Sushi ist auch Kunst irgendwie.
Ja. Vielleicht nicht das unbedingt aus dem Supermarkt, aber
nee,
das auch das.
Obwohl tatsächlich das von Rewe, das Sushi, weil die haben ja diese Rewe To Go, ich weiß nicht, wie das ganz genau heißt. Auf jeden Fall, das Sushi ist lecker. Es ist nicht das Tiefkühl-Sushi, also nicht dieses, was du halt im Kühlregal kaufen kannst, sondern das ist halt, da sitzt halt einer und der macht halt einfach den ganzen Tag Sushi und legt das so aus und kannst du diese Boxen kaufen. Das ist echt gut. Also ja. Das Einzige, was ich.
Wir werden auch von Rewe bezahlt. Wir werden auch von Rewe bezahlt dafür, dass wir das jetzt sagen.
Und Rewe und Mate-Cola.
Nein, wir werden leider nicht bezahlt von niemandem. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich viel über irgendwelche Produkte und sowas reden, aber wir werden von nichts bezahlt. Nicht mal von euch, Leute.
Patreon.
Wir haben immer noch kein Patreon und so. Man kann uns immer noch, wir geben den Leuten auch einfach kein Mittel, um uns Geld zu geben.
PayPal.
Ja, aber das geben wir denen ja nicht. Und wer weiß, was die für Schabernack treiben damit. Nein. So, ich achte tatsächlich, bevor du jetzt als Gast antwortest, ziehe ich jetzt einfach mal das Wort an mich, Videospiele als die größte Kunstform, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie, und das nehme ich, weil es alle Kunstformen so ein bisschen in sich vereinigt, wenn man jetzt mal von sowas wie Essen absieht. Du hast da drin Musik, oftmals wunderschön komponierte Musik, die an sich schon Kunst ist, die einzufügen in ein Spiel, das auch an sich Kunst ist, wie du da Welten gestaltest, Mechaniken mit Mathematik und Logik Kunst erstellst und fantastische Welten erstellst, visuell beeindruckende Sachen, auch Videocontent und sowas, alles innerhalb von so einem geschlossenen Rahmen, das finde ich richtig Kunst. Jetzt darfst du.
Okay, also ich bin eher so der klassische Kunstliebhaber, also ich liebe halt Expressionismus. Ich habe es richtig ausgesprochen. Expressionismus.
Ja.
Also Beispiel dafür wären halt Salvador Dalí, Gustav Klimt, Picasso. Klar, Picasso ist halt so, ist halt einfach schon 0815, wenn ich sage, ich mag Picasso. Aber
es hat ja einen Grund und eine Berechtigung.
Ja. Und Jackson Pollock hat sein Leben verfilmt sozusagen. Aber das war, also was, auf was ich ursprünglich hinaus wollte, war, dass Salvador Dalí in einem Interview mal gesagt hat, dass er Picasso sehr achtet, weil er sein Öl für den teuersten Preis verkauft hat. Also er hat seine Gemälde einfach richtig verkauft. Und das ist halt eigentlich auch, das ist eigentlich auch so der Main Point in der Kunst. Du musst es einfach verkaufen können. So, wenn du es nicht verkaufst, ja, dann.
Das ist auch immer so das, weswegen moderner Kunsthandel so kritisch gesehen wird, weil das für viele nicht um die Kunst geht, sondern um den Handel. Und sie eben versuchen einfach, es ist letztendlich denen egal, was auf dem Bild drauf ist, wie das ist. Es geht nur darum, das zu verkaufen. Dann ist es viel wert. Dann können die Leute damit Geld machen. Und es gibt so halt diese ganze Sparte an Leuten, die da sehr viel Geld mit verdienen. Und deswegen bin ich da auch überhaupt kein Fan von. Ich meine, ich habe gerade Videospiele, ein Produkt, das eigentlich hauptsächlich kommerziell genutzt wird, wenn es jetzt kein Kunstprojekt ist, gelobt. Aber also wenn man so sieht, ich bin auch großer Kunstfan. Ich mag auch Bilder. Ich habe mir auch schon tatsächlich von Leuten, von befreundeten Künstlern oder sowas anfertigen lassen, wenn ich einfach gesagt habe, dieses Motiv finde ich cool, ich gebe dir 5 Euro, 10, 50 Euro, wenn du mir das machst. Deswegen, ich habe auch selbst so ein paar Bilder, die einfach von Freunden gezeichnet wurden, wo ich einfach das Motiv so schön fand. Und das ist mir scheißegal, dass es nicht irgendwie ich für eine Million das bekommen habe oder ich es für eine Million verkaufen kann, weil es einfach mir persönlich viel wert ist. Und das finde ich immer. Deswegen bin ich nicht ganz so der klassische Kunstfan, aber auch da gibt es Sparten wie zum Beispiel Kriegsmalerei, die ich sehr, sehr schön finde. Also wenn so Schlachtfeldszenen und sowas. Teilweise auch Stillleben, Porträts, aber eher so, wenn man wirklich die Bewegung sieht und viele Details und von so einem riesigen Gemälde steht. Und ich mag auch einfach Gemälde von Schiffen. Das ist jetzt ganz, ganz einfach. Ich mag einfach, wenn man ein Schiff sieht.
Ja.
Einfach so ein Schiff im Sturm. Ich bin glücklich.
Nee, was ich halt auch als Kunst betrachte, sind halt Filme.
Oh ja.
Vor allem, ich liebe, das hatte ich ja vorhin schon erzählt, ich liebe halt alte Filme, alte Schwarz-Weiß-Filme, beispielsweise die ganzen Alfred Hitchcock-Filme. Der absolute Wahnsinn, was der Typ gemacht hat, mit den ganzen versteckten Symbolen und die Kameraführung und wie er das dargestellt hat. Und das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also falls ihr euch Filme angucken wollt, guckt euch alle Hitchcock-Filme an, ehrlich. Das ist.
Ich bin bei Hitchcock tatsächlich nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe da schon ein, zwei Sachen gesehen, aber es ist auch schon eine ganze Weile her. Weil auch einfach so viel nachkommt.
Hast du das Fenster zum Hof gesehen?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich kann keinen einzigen Hitchcock-Film mehr nacherzählen oder so. Also es ist schon wirklich lange her, seitdem ich die gesehen habe. Weil einfach auch so viel rauskommt. Und ich bin immer viel beim Nachholen von den Klassikern, aber dann eher im Bereich 70er, 80er, 90er bin ich dann meistens unterwegs. Und so ganz alte Schwarz-Weiß-Streifen sind dann oft auf der... Also zum Beispiel, ich mag sehr gerne die Miss Marple-Sachen.
Ja, die sind einfach, liebe die sind Miss Marple-Filme.
Sympathisch und so, ja. Die gucke ich mir gerne an. Aber das war es dann auch fast schon an Schwarz-Weiß-Sachen, die ich so angucke. Muss ich zugeben, weil ich würde jetzt gerne sagen, ich habe alles gesehen von Hitchcock und so. Ich werde es vermutlich auch noch früher oder später mal machen. Aber jetzt halt noch nicht. Jetzt gerade ist eine Zeit, wo sehr viele Filme rauskommen. Ja. Und sehr viele Serien, noch viel mehr Serien.
Das macht es alles ein bisschen komplizierter.
Ja.
Das ist halt auch ein Problem. Netflix ist auch langsam einfach ein Problem. Und ich habe einfach
herausgefunden. Oh, Netflix wird zum Problem.
Ja, ich hatte mich herausgefunden, was bei Netflix fehlt. Einfach so eine Zufallstaste. Es fehlt eine Zufallstaste, dass du einfach mal random so einen Film gucken kannst.
Aber würdest du das wirklich
oft,
machen?
Wie oft? Ja, auf jeden Fall. Wie oft saßt ihr schon abends vom Rechner oder vom Laptop im Bett und da sag ich, jetzt guck ich mal einen geilen Film. Scrollst halt bei Netflix durch, diese monströse Auswahl an Filmen und ich verbrauche meist eine halbe Stunde, bis ich dann halt irgendwas gefunden habe, was ich ja gucken will. Und diese Zufallstaste, das würde das bestimmt alles ein bisschen erleichtern.
Also bei mir passiert das tatsächlich äußerst selten, muss ich sagen.
Aber kann man dann nicht auch einfach selber irgendwie hoch und runter scrollen und dann irgendwas drücken?
Man hat doch meistens die Liste, die man sich schon angelegt hat. Man geht einfach auf das erste von rechts, was man noch nicht gesehen hat. Schon hast du eine mehr oder weniger Zufall, aber gleichzeitig hakst du auch was von deiner Liste ab.
Ja, aber kennt ihr das nicht, dass ihr beispielsweise eure Serie guckt und dann denkst du so, boah, ich habe gerade keinen Bock auf die Serie, ich will jetzt einfach einen random irgendeinen Film gucken und...
Ich kenne das umgekehrt. Ich gucke mal, mir fällt komischerweise wesentlich schwerer, einen Film anzufangen als eine Serie. Und meistens, wenn ich einen Film anfange, denke ich so, ich könnte jetzt auch eine Serie anfangen. Aber dann gucke ich nach einer Serie, die ich gucke oder so. Aber dann hast du ja auch noch Amazon Prime eventuell und dann noch YouTube.
Amazon Prime.
Prime.
P-R-I-M-E.
Ja, oder YouTube halt. Und dann gibt es natürlich bei mir zumindest auch noch Videospiele und vielleicht auch noch ein bisschen Arbeit und alles Mögliche, was man hat. Und auch Lesen ist noch so eine Sache. Also ja. Wenn es eins gibt, dann heute Medien. Aber ja gut, so ein bisschen ab und zu. Vor allen Dingen, wenn man eben einen Partner hat oder einen Kumpel oder irgendjemand, mit dem man auf der Couch sitzt abends und dann was gucken finden muss, was man zusammen guckt.
Das ist halt das Schwierige.
Das ist richtig schwierig. Das ist eine wahre Kunst. Auch Überleitungen sind eine wahre Kunst. Zurück zum Thema. Nee, das war ja das Thema. Also, ich bin ja auch selbst jemand, der gerne mal ein bisschen malt und dann ist es immer komisch. Ich male ja digital, ausschließlich eigentlich. Und ich weiß immer nicht, ob ich das dann als Kunst bezeichnen kann oder nicht. Ich denke mal schon, aber es muss halt keine gute Kunst sein. Was ist Kunst? Können wir das mal erstmal definieren, was Kunst ist?
Also ich finde, da wäre auch die Frage ganz interessant. Findet ihr irgendwie so, dass das Gespür für Kunst irgendwas ist, was der Mensch angeboren hat? Oder ist das was man lernen kann? So, indem man sagt, okay, ich lasse mich jetzt ein auf diese Gemälde. Vor allem, weil manche Leute haben ja so eine Einstellung vielleicht, dass sie die Kunst nicht wahrnehmen. Und ob das wirklich was ist, was so jeder Mensch, ob das irgendwas ist, so jetzt, keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene Erklärungen dafür. Der eine wird vielleicht sagen, ja, die Synapsen nehmen das wahr und so. Und der andere wird vielleicht sagen, ja, das ist was Übernatürliches oder so. Im Endeffekt ist Kunst ja etwas, was sich dem logischen Verstand irgendwie entzieht. Ich weiß nicht, ob das jeder wahrnimmt.
Ich glaube nicht, dass sich das dem logischen Verstand entzieht. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst, also es geht zum Grundwahrnehmung von Kunst, eine Grundwahrnehmung, die, also ich finde das hübsch, so eine Höhlenmalerei oder keine Ahnung, man guckt auf eine Landschaft und sagt, das finde ich hübsch und dann sieht man ein Bild und sagt, man findet das hübsch. Wenn man sich jetzt aber mehr mit Bildern auseinandersetzt, mit Kunsthistorie und mit den Techniken, mit den Maltechniken, man kommt immer weiter ins Detail und man versteht dann auch die Logik und Technik dahinter, den Dreisatz. Den Dreisatz. Wie heißt das nochmal? Die goldene Regel. Der goldene Schnitt. So. Und man versteht langsam alle Sachen, wie sie sich zusammenfügen und so, Farbkomposition und so. Du schneidest ja auch Musikvideos und so. Und dann so am Anfang ist so, ey, du siehst so, guckst sowas, hast es angeguckt, fandest es cool. Dann hast du angefangen, es selbst zu machen und hast gemerkt, wie du was setzen musst, damit es welchen Effekt hinsetzt. Und ich glaube, das ist so ein Ding. Jeder kann es grundsätzlich erkennen und verstehen, aber so richtig, also man kann es noch mehr appreciaten, wenn man, je mehr man eben reingeht ins Thema, eventuell noch.
Also ich finde, das ist so, Cristiano Ronaldo hat es irgendwie auch mal gut auf den Punkt gebracht. Also er hat gesagt, dass Hardworking macht halt viel aus, aber wenn du halt kein Talent hast, also etwas, was dir in die Wiege gelegt ist, dann wird dir auch die ganze Hardwork, wird dich nicht an die Spitze bringen. Und ich denke, bei Kunst ist es auch so. Also man kann technisch sehr viel lernen und man kann dadurch, dass man sich das, dass man übt, auf jeden Fall besser werden als jemand, der talentiert ist und nicht übt. Aber wenn ein Talent auf Übung trifft, dann entsteht was Großes.
Ja, ich finde, das ist halt genauso mit dem Singen. Und entweder du kannst singen, du kannst halt von Geburt aus, also du kannst halt wirklich gut singen und du kannst singen natürlich auch lernen. Es gibt halt auch ganz viele Leute, die wollen halt gerne singen und dann nehmen sie Gesangsstunden und pipapo, keine Ahnung was. Können halt auch so. Ja, das ist dann akzeptabel, so wie sie singen, aber halt, ich finde, das ist aber dann wieder so ein Widerspruch, weil halt bei meinen Eltern ist es so, meine Eltern verstehen halt nicht so krank viel von Kunst so und meine Großeltern halt auch nicht, die haben sich halt wahrscheinlich nie so richtig damit beschäftigt.
Muss ja auch nicht, ist ja auch kein Zwang.
Nee, muss auch nicht, aber bei mir war das halt schon von klein auf, habe ich mich halt, ich habe, als ich in der Grundschule war, Shakespeare gelesen, also es war halt...
Jetzt wird's strange.
Es war halt, nein, es war halt so ein
Shakespeare. Aber bestimmt nur eine von diesen schrecklichen Übersetzungen.
Nein, es war halt so ein Shakespeare-Buch für Jugendliche, sagen wir so. Es war halt nett übersetzt.
Okay.
Und das habe ich halt schon in der Grundschule gelesen. Und es hat mich einfach schon, also so allgemein, so Kunst und Musik auch, also es war von vornherein bei mir halt einfach direkt drin. Es war halt in meinem Körper schon drin. Und also
es ist halt Lernen und Talent, das stimmt schon, da habt ihr auf jeden Fall recht.
Ich glaube, das ist bei Frauen auch generell, die sind irgendwie, ich glaube, in dem Bereich irgendwie feinfühliger so von Natur aus, das ist so mein Eindruck irgendwie.
Das finde ich aber nicht, weil ich will jetzt hier nichts sagen, es gab auch ganz, ganz viele weibliche Malerinnen und es gibt auch noch viele weibliche Künstlerinnen, die sehr begabt sind, aber tatsächlich ist der Großteil der begabtesten Künstler männlich. Also ich unterstütze deine These nicht.
Ich glaube, das ist halt Zufall. Es hätte genauso gut sein können, dass zufällig 70% weiblich sind von den begabtesten Künstlern auf der Welt. Jetzt ist halt so, dass zufällig 70% männlich sind oder so. Das ist rein oder zufällig. Das ist das Ding mit Gleichberechtigung und das resultiert halt daraus. Deswegen finde ich auch die Frauenquote oder sowas halt nicht es ist ein Mittel für den Start, für den Kickstart, aber ich finde, das ist ein Mittel, das irgendwann obsolet sein sollte und dann ist es egal, wenn dann zufällig 5 Männer in der Führungsposition sind, dann ist es halt so.
Ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass
Männer
die besseren Künstler sind. Ich wollte einfach nur sagen, dass
ich wollte nur deine These widerlegen,
wo du gesagt hast, dass halt Frauen da feinfühliger sind. Ich finde, Männer können auch sehr feinfühlig sein, was Kunst angeht.
Das ist ja irgendwie wie beim Kochen irgendwie. Ich glaube, im Durchschnitt kochen schon.
Okay, warte mal.
Kindererziehung. Ja.
Ich glaube, im Durchschnitt kochen schon mehr Frauen, vor allem so für Haushalte und so.
Was ist mit Gordon Ramsay?
Ja, jetzt wollte ich ja gerade sagen, die meisten Top-Köche sind ja trotzdem Männer, so ist ja in der Kunst vielleicht auch.
Ich glaube, bei uns ist das einfach noch so ein bisschen ein gesellschaftliches Ding, weil unsere Großeltern und so, die sind noch wirklich in einer Welt aufgewachsen, wo eben Frauen hauptsächlich Haushalt gemacht haben und das hat sich halt noch ein bisschen nachgetragen und in 5 Generationen ist es halt komplett ausgeglichen.
Ja, aber tatsächlich ist es bei meiner Familie so. Mein Opa hat sein Leben lang gekocht und kocht immer noch.
Also Ausnahmen gibt es natürlich immer.
Also beispielsweise meine Mom kann absolut gar nicht kochen. Ich erinnere mich noch an das eine Mal, wo ich von der Schule zurückgekommen bin Und sie wollte mir halt was kochen. Normalerweise habe ich immer für mich gekocht, weil mein Opa unter Woche halt nichts gemacht hat mittags, sondern immer noch Wochenende. Da hat sie mir so ein tiefgekühltes Alaska-Seelachsfilet gemacht, hat es halt aber verbrannt von der einen Seite, hat es aber mit der schwarzen Seite auf den Teller gelegt, in der Hoffnung, dass ich es nicht sehe.
Aber von der anderen Seite war es tiefgekühlt.
Hat mir dann daneben noch Erbsen, halt, also so ein Buttergemüse, so eben auch komplett verbrannt. Aber es war eine liebe Geste.
Ja.
Aber seitdem hat sie auch nicht mehr für mich gekocht.
Oh, das ist das Schlimmste, wenn sowas wie ein Steak oder ein Brot oder irgendwas anbrennt, dann kannst du es noch abschneiden. Wenn sowas wie Erbsen anbrennt,
ja, dann bist du einfach mehr abschneiden.
Du bist so überfordert.
Ja. Das war bei mir auch immer so, als ich versucht habe zu kochen, ey. So bei uns ist halt so, keine Ahnung, ich denke so, das Haushaltsbild, in dem ich aufgewachsen bin, war auch eher konservativ so. Und das war halt so, keine Ahnung, meine Mom hat halt so das Küchenmonopol. Dann dachte ich mir so, als ich 12 war, Gott, jetzt sind die endlich weg, jetzt kann ich auch mal was kochen. Dachte dann so Kuchenteig, okay, ich hatte nicht so eine große Schüssel. Nimm dann so eine Schüssel, da war voll viel drin mit so einem Ding, alles gegen die Wände gespritzt, überall hin. Mach dann die Kekse fertig, so voll stolz, ja, ich hab gekocht. Meine Mutter schaut erstmal in die Küche. Eduard, was hier los, überall hier. Ja, gelernt für Schule.
Haben die Kekse wenigstens geschmeckt?
Nein. Also, Mom, falls du es hörst, alles gut.
Haben die Kekse wenigstens geschmeckt?
Ja, die waren voll geil. Ich habe extra sogar noch so mit so Zitronenschale, Bio-Zitronen und so. Du
weißt. Oh, sogar Bio-Zitrone. Oh,
ganz was Feines.
Mit 12. Da gab es Bio noch gar nicht.
Ich gifte doch meine Konsumenten nicht mit so Pestiziden und so einem Scheiß.
Deine Konsumenten? Hast du die verkauft kommerziell dann?
Ja, ich hatte so eine große Jacke und mir dann so durch den Pausen aufgelaufen und habe gesagt, psst, guck hier.
Die dachten, da wäre Hasch drin, aber es waren ganz normale Cookies. Ey, das wäre meine Idee für einen Campus. Einfach so wirklich so rumlaufen. Hey, für 1 Euro kriegst du einen Cookie. Für 1 Euro. Und so mit einem Zwinkern.
Mit Zwinkern. So.
Und dann sind es aber nur ganz normale Cookies.
Der Beste ist eigentlich ein Space.
Und alle Leute denken, sie wären high, aber eigentlich ist niemand high. Und
der Placebo-Effekt ist aber... Ja. Das könnte man mal machen.
Dann wären alle glücklich.
Das ist genauso mit Alkohol.
Aber wir haben
auch Leute, ich habe mal einen Film, sorry, ich wollte stoppen, ja. Aber ich habe mal einen Film gesehen, da hatten die, ich glaube, das war das nicht 21 Jump Street?
Ich habe nur 22 Jump Street geguckt.
Egal, beide Filme sind übelst genial. Auf jeden Fall hatten die ja halt irgendwie durften die ja halt keinen Alkohol kaufen, dann haben die halt so alkoholfreies Bier gekauft. Und dann meinte der eine, der es gekauft hat, so, ja, ist egal, die werden eh alle besoffen sein. Und tatsächlich waren die alle auf der Party besoffen. Also im Film, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es im Real Life auch so ist.
Das ist auch wie bei Harry Potter, wo Ron diese komische Fiole des Glücks
sieht. Ach ja, genau.
Da ist auch was anderes drin so.
Und nee, der hat einfach
Geist, der passt gar nicht rein. Das ist die beste Quelle, um Thesen im Real Life zu belegen.
Jeder weiß. Ja, wir haben leider nur noch bis Freitag Zeit, diesen Plan durchzuziehen. Ansonsten hört ja jeder am Campus die Folge und weiß, kennt
also,
uns auch
ja.
Klar. Also dementsprechend nicht mehr allzu viel Zeit. Was sind denn die Filme aus der jüngeren Geschichte, die du am meisten mit Kunst identifizierst?
Die Disney-Filme.
Alle Disney-Filme.
Auf VHS. Natürlich auf VHS. Und meine Mom dachte sich, dass es vielleicht ein bisschen besser für mich wäre, die Filme auf Englisch zu kaufen, mit griechischen Untertiteln, dass ich dann direkt bilingual erzogen
Trilingual
erzogen werde.
Alter!
Okay.
Ja.
Und du redest einfach, jedes dritte Wort ist griechisch und dann immer mal Englisch dazwischen und keiner versteht dich.
Ja.
Kannst du Griechisch?
Ja.
Kannst du mal was? Mach
das, mal. Das ist so eine typische Frage. So wenn jemand fragt, kannst du Griechisch, sag ich, sag mal was, ja. Was soll ich denn sagen?
Ja, deswegen wollte ich ja gerade sagen,
okay.
Sag mal die Begrüßung von Schiffbruch auf Griechisch. Herzlich willkommen zum Schiffbruch, dem Podcast. Heute sind wir griechisch unterwegs.
Kalispera, simara είμαστε στο Schiffbruch Podcast. Simara μιλάμε μόνο ελληνικά.
Sehr schön, das ist dann demnächst unser Intro.
Das versteht keiner, aber es ist gut.
Es ist sehr gut. Wir haben auch Marcel dabei, ab und zu, der Polnisch dann spricht. Und Eduard, der Russisch spricht. Und ich bin der Einzige, der nur so wie ein Häufchen Elend daneben sitzt und nur Sprachen spricht, die jeder andere auch spricht.
Deutsch.
Deutsch und Englisch.
Deutsch nur gebrochen. B2.
Ich gerade kann so Deutsch reden.
Du?
Ich. Ja. Aber wirklich die Disney-Filme? Interessant. Ja.
Warum denn?
Das war deine anfängliche Frage nochmal, warum ich die mit Kunst verbinde.
Ja, warum die für dich Kunst sind auch.
Also
ist früher, ja verständlich, aber.
Also als ich halt noch ein kleines Kind war, fand ich die halt einfach total genial. Weil jeder liebt Disney-Filme, vor allem die alten, so Pinocchio, Schneewittchen, Dornröschen. Dann, also habt ihr schon mal Pinocchio komplett angeguckt?
Ja.
So, jeder kennt halt diese Geschichte, dass halt, da war ein Junge und der war halt aus Holz und dann ist halt ein real Junge geworden.
Ja, aber er ist voll der real Junge geworden.
Nein.
Jetzt ist er real. Und dann hat er gelogen und auf einmal sein Ding so voll lang geworden.
Und da entstand dann deine Einstellung, wer einmal lügt.
Raus.
Wer weiß, vielleicht ist es wirklich davon.
Ist ja der Sinn vom Film, dass man Lügen nicht mehr cool findet.
Ja. Und auf jeden Fall, also wenn ihr euch mal den ganzen Film komplett anguckt, das ist ja so eine krasse Story eigentlich.
Ja, der hat mich auch richtig beeindruckt von den Bildern her und so, weil der geht ja halbwegs noch locker los und dann wird er halt so richtig gruselig sogar. Soweit ich mich erinnern kann.
Wo die ganzen Kinder einfach verschleppt werden,
ja,
in dieses Spieleparadies, was einfach,
oh,
danach,
ja, ja,
werden sie zu klein. Was wurden sie verwandelt? Zu Ratten?
Schweine?
Schweine? Ja,
ich weiß,
Schweine.
War es Schweine?
Ich glaube, es waren Schweine. Und dann sollten sie irgendwelche Sklavenarbeiten machen. Und dann guckst du dir das so als Grundschulkind an und denkst so, jo, ich werde nie wieder lügen.
Nie wieder lügen.
Nie wieder.
Oh Mann. Ja. Ich fand den Wal auch sehr beeindruckend.
Ja.
Diese Szenen im,
ja,
Wal.
Ich habe gerade so eine ganz komische Kindheitserinnerung. Aber ich habe diese eine Erinnerung. Ich weiß noch, da lief Pinocchio im Fernseher. Und ich habe gerade so Abend gegessen und bei uns gab es halt so Suppe und so. So Borscht kennt ihr vielleicht?
Ja, ja.
Und
so, du immer mit deiner Borscht in jeder Folge.
Ich habe immer eine Borscht-Story.
Suppe ist auch geil, Alter.
Ja, ja.
Es gab so Brot mit Schmand und man isst halt dazu noch so Zwiebel oder so. Meine Mutter hat noch so Zwiebel geschnitten und ich echt so, fuck, Pinocchio kommt, habe einfach die halbe Zwiebel so genommen, bin so aufs Sofa gedacht, so reingesprungen, habe einfach so die Zwiebel wie so ein Apfel gegessen, während ich Pinocchio gekocht habe. Classic.
Aber jetzt, wo du sagst, dass du bist du gebürtig aus Russland?
Also meine Mutter kommt aus Kasachstan, mein Vater kommt aus Tadschikistan, aber das ist halt so eine Kriegsgeschichte, dass die irgendwie auswandern mussten und dies und das. Und da hat man halt Russisch gesprochen, dementsprechend habe ich halt auch was von der russischen Kultur. Aber auch meine Eltern sind halt eigentlich Deutsche, also ich hatte auch schon immer den deutschen Pass und sowas, aber.
Das ist ganz wichtig. Sie deutschen Pass haben.
Ja.
Nein, Spaß.
Das sagt er jetzt auch nur so. Eigentlich sind sie illegale Einwanderer.
Nee, da wollte ich nämlich fragen. Ich habe nämlich als kleines Kind so eine ganz crazy VHS-Kassette von meinen Tanten aus Griechenland bekommen. Die waren auf Griechisch. Und da
stand da ein ab 18 drauf.
Nicht so eine. Und das waren so russische Märchen. Das war halt die Geschichte von der Hexe Baba Yaga.
Mhm.
Und diese tanzenden Küken. Kennst du diese Kinderfilme?
Ja, klar.
Weil die sind so krank, Alter. Was die Russen für Kinderfilme rausgebracht haben, das selbst
oder so. Ich finde das teilweise richtig, auch generell die Disney-Filme damals waren krass. Und ich finde das kacke, dass die heute ganz oft so ein bisschen weichgespült sind in dem Vergleich zu damals. Weil die Eltern meistens schon sehr weich die Kinder erziehen heutzutage, habe ich das Gefühl. Ich bin ja kein Elternteil und so und ich bin jetzt auch nicht super in der Materie drin. Aber ich habe einfach das Gefühl, die kriegen keinen Dreck mehr zu fressen und dann werden sie halt dadurch krank oder sowas.
Ich finde das Verhältnis passt heutzutage einfach nicht mehr. Ich denke, dass man, ich habe so das Gefühl, wenn die Kinder noch jung sind, werden sie eher verweichlicht erzogen, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade so Spiele ab 18 oder so, wenn es ein 12-Jähriger spielt, ist so kein Thema mehr gefühlt heutzutage. Und das finde ich halt echt krass so.
Also ich finde, das Thema wird einfach nur an den Tisch gekehrt mit Spiel ab 18 für kleine Kinder. Also falls ich meinen Senf dazu reinwerfen darf, ich würde meine Kinder später keine Ballerspiele mit 12 spielen lassen, weil ich einfach, also ich war auf dem Internat 3 Jahre lang und da hatten wir ganz, ganz viele, sagen wir mal so, schwer erziehbare Kinder. Und ich habe auch mein FSJ in der Förderschule gemacht, auch mit ganz schwer erziehbaren und mit Kindern mit Down-Syndrom. Und ganz viele diesen Kindern hatten einfach diese ganz typischen Verhaltensmuster, haben den ganzen Tag nur genau solche Ballerspiele gespielt und deren Eltern haben sich absolut einen Scheiß um die gekümmert. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen auch ein bisschen vom Thema ab, aber auf jeden Fall würde ich persönlich meine Kinder sowas nicht spielen lassen. Das Ding ist, auch wenn das jetzt so unter den Tisch gekehrt wird, weil es wird wirklich unter den Tisch gekehrt.
Das Ding ist, dass es oft auf die Spiele geschoben wird. Aber die Spiele sind nicht das Schlimme. Auch ein 12-Jähriger kann in der Theorie ein Spiel ab 18 spielen und der kann ein voll guter Mensch werden. Das Problem ist immer die Erziehung, die dahinter steht. Und wenn du dich, wie du eben gesagt hast, wenn du dich nicht um dein Kind kümmerst und wenn das Kind keine Relation hat und keine Grenzen und den ganzen Tag nur Ballerspiele oder generell Videospiele spielen darf, dann hat das kein Maß. Von sich aus hat das Kind, haben Kinder kein Maß. Und das ist das Problem. Ich habe auch noch eine schöne Geschichte zu diesem Dreckfressen, um das ein bisschen zu relativieren, weil ich will natürlich nicht das Kind jetzt Dreck essen. Aber zum Beispiel habe ich neulich eine Geschichte gehört von einem Vater, der ein Kind bekommen hat und er hat immer beim Waschen ganz drauf geachtet, dass da bloß kein Wasser ins Auge kommt und so, hat er ganz vorsichtig das Kind gewaschen und so. Und sobald das Kind dann mit ihm im Schwimmbad war, ist das immer durchgedreht, wenn ein bisschen Wasser auch nur ins Auge gekommen ist, weil es einfach nicht gewohnt war. Und beim zweiten Kind, das er hatte, einfach Wasser direkt in die Fresse. Ja, einfach mit dem Strahler direkt ins Gesicht, damit das bloß nicht nochmal passiert. Also das zweite Kind wird vielleicht dann doch nochmal
passieren. Es liegt wirklich sehr viel in der Erziehung.
Ja, also ich finde das auch okay, wenn du ab 16 mal, das habe ich auch bekommen, mal mit 16 spiel ab 18 und so. Das ist okay, aber da muss
ich
die
Eltern... Relation dazu haben.
Genau. Und
ich finde, da sollten die Eltern die Kinder, also ihre Kinder auch einfach so weit gut kennen, dass sie wissen, okay, mein Junge oder mein Mädchen hat die Relation jetzt zur Wirklichkeit und weiß, das ist nicht real und wird sich davon nicht so krass beeinflussen lassen, weil ich aber gemerkt habe, okay, er ist aber schon ein bisschen weiter im Kopf so, aber wenn du dich halt nicht um dein Kind kümmerst, dann weißt, kannst du das auch nicht wissen.
Das ist auch der Punkt, wir haben ja vor kurzem mal über das Thema Drogen auch so gesprochen und da gab es eben auch dieses Experiment, das will ich jetzt nur kurz irgendwie in Relation bringen, wo man Ratten, zum Beispiel eine einsame Ratte, Drogenwasser, normales Wasser gegeben hat, Heroinwasser, normales, und die einsame Ratte hat halt das Heroinwasser gesippt, bis sie tot war. Und dann hat man, sag ich mal, den Ratten einen großen Käfig gemacht mit ganz viel Freilauf und Spielsachen und sowas, und die haben alle das normale Wasser gesippt und hatten kein Interesse mehr an dem Heroinwasser sozusagen. Und ich glaube einfach, bei Drogen kann man ja auch sagen, dass so das, wie es dir allgemein geht und in welchem Umfeld du bist, macht ja viel aus. Ja, ich finde, das ist auch bei den Ballerspielen auch so, dass ich sage, es gibt bestimmt die Großzahl kann damit umgehen, weil sie auch aus einem normalen Haushalt kommt und das als Spiel sehen kann. Der Mensch ist dazu auf jeden Fall in der Lage. Aber ich denke auch eben, dass das, also ich habe wirklich, weil ich habe ja auch an zwei Schulen Praktikum gemacht, da auch gesehen, dass es halt Kinder schon krass aufnehmen. Auch diese Ballerspiele, viele können sich davon nicht irgendwie das distanzieren und so. Und ich finde auch, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich hatte noch einen Punkt.
Du kannst dazu überlegen, weil ich muss unbedingt einhaken wegen Ballerspiele. Ich muss unbedingt einhaken, weil das eben ganz oft in den Medien kommen, Spiele als Ballerspiel und so ein Verruf. Aber das kann jedes Spiel sein. Das kann ein Rennspiel sein, das kann Jump'n'Run sein, das kann fucking Candy Crush sein, das kann aber auch Counter-Strike oder ein anderer Ego-Shooter sein oder halt Fortnite oder was weiß ich. Und es kommt wirklich darauf an, ob die Kinder Grenzen haben und die können halt, das ist wie eine Droge für die. Kinder nehmen dann so viel, egal welches Spiel das ist. Das kann ein Happy-Irgendwas-Spiel sein, das muss kein Ballerspiel sein. Es geht einfach nur darum, es ist was man Kindern geben kann in einem Maße und man muss die Kinder kontrollieren. Und dabei ist es nicht vollkommen egal, ob das Spiel jetzt ein Dark Souls ist oder ein Fortnite oder eben Candy Crush. Aber es ist eben, es kommt nicht nur auf die Altersbeschränkung an, sondern es kommt auch einfach generell auf das Maß und das Suchtpotenzial an. Mhm. Und es ist einfach was Kinder noch nicht können. Das ist wie, als ob du denen
Drogen gibst.
Es ist jetzt, ich meine, Videospiele sind jetzt,
ja, ich weiß, was du meinst.
Die zerstören dich den Körper direkt, aber es ist halt was, nicht für Erwachsene auch nicht. Es ist halt schwer, über dieses Thema jetzt nochmal differenziert zu reden, ohne dass ich jetzt in einen riesigen Monolog ausfalle. Aber einfach, know your stuff.
Aber ich muss dazu noch sagen, so, ich finde auch so eine, damit man Ballerspiele spielen kann, da rede ich jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung gehört.
Sag doch gleich Killerspiele.
Killerspiele, nein, aber halt Shooter sozusagen, muss schon ein gewisses Maß an, sag ich mal, Abhärtung dazu, weil du schießt in dem Spiel auf Menschen. Das ist halt.
Das realisieren Kinder aber noch nicht so wirklich. Also vielleicht die ganz Kleinen realisieren das, aber wenn ich realisiere das nicht mal so wirklich. Wenn ich jetzt ein Spiel spiele und da geht es darum, Leute zu töten, dann habe ich ja nicht das Gefühl, dass ich gerade einen Menschen töte, weil es kein fucking Mensch ist, den ich da töte. Mhm. Es geht letztendlich um Competition und das gleiche Maß an Competition kann ich auch aus einem Autorennspiel haben.
Jetzt fällt mir wieder der Punkt ein, auf den ich hinaus wollte. Da kann ich dir absolut recht geben, es kommt auf die Dosierung an. Aber auch eben der Punkt, wo du vorhin gemeint hast, dass man, das Wichtigste ist halt, den Bezug zur Realität nicht zu verlieren. Und ich glaube einfach, dass es für, sag ich mal, Leute, die so 12 bis 16 ist, die gerade in der Pubertät hinterfragt man eh voll vieles und verliert halt irgendwie den Bezug zur Realität. Ich finde, wenn man sich da dann in solchen Shootern verliert irgendwie, man ist halt sehr aufnahmefähig dafür. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass jetzt, das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber dass Amokläufe halt vor allem an Schulen passieren oder sowas.
Das hat aber auch nichts mit Videospiel zu tun, nur um das nochmal dazu zu sagen.
Da wollte ich jetzt auch nochmal was sagen, weil es gibt halt dieses typische Bild von beispielsweise jetzt einem Amokläufer, wo dann so die große bildungsfreie Mehrheit, sagen wir es jetzt mal so, meint, ach, der spielt Ballerspiele, seine Eltern vernachlässigen ihn, der hat kein geregeltes Zuhause, der wird von seinen Eltern geschlagen. Das ist einfach so dieser typische, oder der Depression, der ritzt sich, was weiß ich was. Weißt du, das ist dieses eine Bild, was ganz viele Leute von Amokläufern haben, aber Leute, es kann auch, Amokläufer kann auch jemand sein, der durchgängig einfach, der kann ein super freundlicher Mensch sein, der hat kein Problem und so, und irgendwann dreht er einfach durch.
Ja, vor allen Dingen ist es doch so, diese Ballerspiele werden immer in dem Kontext gesehen, dass sie demjenigen aggressiv machen und denjenigen beibringen, wie er schießt. So, das Ding ist, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder so, es kann zum Teil einen Einfluss darauf haben. Ja, aber was wirklich, warum diese Leute Ballerspiele spielen oftmals, denke ich, ist, weil sie werden vernachlässigt, sie werden gemobbt, sie haben keinen Bock auf Leben und sie nehmen diese Spiele, weil das ein einfacher Weg ist, um eine Bestätigung ihrer selbst zu bekommen, weil man bekommt Punkte, man bekommt Abschluss, man bekommt vielleicht Respekt von anderen Mitspielern.
Das ist bei Candy Crush auch.
Ja, eben, oder eben, deswegen meine ich ja, man soll das nicht immer nur auf Ballerspiele so. Das ist halt einfach so auch ein Lifestyle-Produkt. Du willst vielleicht nicht zu deinen Bros in der Schule gehen und sagen, Alter, ich habe jetzt einen Topscore bei Candy Crush. Du willst vielleicht sagen, ich bin jetzt Gold bei Counter-Strike. Und das ist halt einfach so die coolere Variante von Candy Crush dann, und es gibt dir so ein Bestätigungsgefühl, und natürlich willst du, wenn du ein super unglückliches Leben hast, die ganze Zeit so ein Bestätigungsgefühl haben, und deswegen macht das auch zu so einer Droge. Nicht, weil es geil ist, Menschen zu töten, sondern weil es geil ist, Punkte zu bekommen.
Hm. Ja, also, dann gebe ich dir recht.
Okay. Das ist so ein ausweitendes Thema.
Okay, danke.
Ich habe für mich
schon ganz rot.
Ja, ja, das ist ein ich denke, falls ich mal Kinder haben sollte, dann werde ich sagen, also zumindest ab 16, sollten sie warten, auch wenn sie, ich denke mit 16...
Generell für Videospiele?
Nein, für Spiele ab 18 zumindest.
Ach so,
das
ja.
Das ist immer wieder, sorry, dass ich unterbreche, aber da werde ich ganz wild, weil...
Da werde ich auch wild.
Ja.
Werde ich auch wild, okay.
Nein,
aber aus unterschiedlichen Gründen werden wir wild, glaube ich.
Naja, weil, woher willst du wissen, dass ein Kind mit 16 die emotionale Reife hat, Spiele ab 18 zu spielen? Und überhaupt diese ab 16, ab 18, ab 21, ab was weiß ich was, finde ich eigentlich kompletten Bullshit, um ganz ehrlich zu sein, weil es kann jemand mit 12 Jahren eine krass emotionale Reife haben und das alles super gut verarbeiten können. Es kann jemand mit 18, und da spreche ich aus Erfahrung, jetzt nicht persönlich aus meiner und auch nicht, also sich aus meinem näheren Umfeld, da kann jemand mit 18 komplett am Leben vorbeigelaufen sein. Und das ist alles komplett ernst nehmen. Also dieses ab 16, ab 18, ich finde, wenn man dann später Kinder hat, wirklich, du musst einfach dein Kind dann genau kennen und dann weißt du irgendwann, wann es dazu bereit ist, diese Ballerspiele zu spielen.
Aber das Ding ist, du darfst halt nicht nur auf die 18 gucken oder auf die 16, sondern du musst nicht nur dein Kind kennen, wie du gerade gesagt hast, sondern du musst auch einfach im besten Fall die Spiele kennen. Weil es gibt Spiele, die sind ab 18, wo du sagst, ja, okay, da ist meine Brust zu sehen, das kann der kleine 12-Jährige auch mal spielen, da kriegt er schon mal was zu sehen, das freut ihn, da kann man verstehen, warum er das Spiel ab 18 will, wenn man da halt immer ein bisschen was sieht. In dem Alter war man ja genauso. Wenn da jetzt in dem Spiel ab 16, aber super, super, einfach man merkt, das ist fucking Horror-Game, dass den wirklich, da ist vielleicht kein Blut, da ist vielleicht keine nackte Haut, es ist vielleicht sogar ab 12, keine Ahnung, ich weiß nicht, ab wann ist Slenderman, ab 12 oder so.
Slenderman habe ich in der Grundschule schon gespielt.
Das würde ich aber meinem Kind zum Beispiel eher nicht geben.
Ich hatte so Schiss.
Eben, und deswegen ist es wichtig als Erwachsene.
Das war ja nicht mal Schule, du sollst einfach nur Karten sammeln.
Eben. Es geht einfach darum, jedes Spiel kann ein Kind verängstigen oder verstören. Und es ist wichtig, sich darüber zu informieren im Vorhinein. Und da gibt es, sogar eine Website, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die gab es mal eine Weile lang vom, wo Spiele auf so eine Tauglichkeit tatsächlich getestet wurden, wo Eltern das nachlesen konnten, ob was in dem Spiel passiert, und dann konnten sie halt selbst besser entscheiden als nach der USK. Aber die USK ist ein guter erster Einwand. Wenn da ab 0 draufsteht, dann weißt du, ja, okay, ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber nicht vergessen, Leute, begrenzt sowohl die Computer, als auch Handy, als auch Internetzeit von eurem Kind. Ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ja.
Weil du kannst dem ein Spiel wegnehmen und solange es noch Internet hat, dröhnt sich das trotzdem den ganzen Tag mit YouTube und Netflix und Handy-Games voll.
Hm. Ja, aber sorry, sag du zuerst.
Ich habe dazu noch nur eine kurze, witzige Story. Ich spiele ja zurzeit Overwatch wieder ganz gern. Das ist ja an sich irgendwie auch ein Shooter, aber ich mag es einfach, weil das...
Das ist ein Shooter.
Ja, aber es ist jetzt kein klassischer Shooter.
Also doch, es ist ein klassischer Shooter, ein Team-Shooter.
Es ist kein klassischer, brutaler Shooter, sagen wir es mal so, und kein realistischer Shooter. Und also es ist ja in jedem Land ab 12. Ich glaube, Deutschland ist das Einzige, wo es ab 16 ist oder so. Auf jeden Fall, ich fand es einfach nur witzig. Ich habe vor kurzem so gespielt und da war halt ein Silberspieler. Das heißt, für Silber musst du, glaube ich, mindestens 300 Stunden das gespielt haben. Mindestens. Und dann, ich habe halt so einen Heiler gespielt und hab mit einem Spieler sozusagen zusammengespielt. Dann kommt so eine ganz süße Mädchenstimme, so, ach so, thank you, thank you for healing. Ich so, was? Scheiße, welcher Spieler ist das? Der Silberspieler? Was? Die war so mit Abstand am Ranghöchsten, so. Das fand ich irgendwie witzig.
Ja, das Ding ist auch, in der Zeit kriegt man, ja vor allen Dingen, man ist halt noch aufnahmefähig, man hat junge Reflexe, man ist da sehr gut drin. Dementsprechend ist man dann auch gut in solchen Spielen und kriegt halt noch einfacher vielleicht diese ganzen Belohnungsszenarien da. Deswegen, das ist so ein, wenn du denen das da gibst, dann sind die einfach so, die sind da richtig gut drin, die kriegen mega die Belohnung und sind aber eigentlich auch noch zu jung, um damit das eigentlich zu abstrahieren und das im Gehirn zu verarbeiten und vernachlässigen dementsprechend vielleicht an anderen Stellen ihre eigene Entwicklung. Und das ist ganz, ganz schlimm, wenn sie dann halt vergessen, andere Dinge zu machen.
Ja, also ich wollte eigentlich nur noch eine lustige Story erzählen. Die mir
Nein, wir sind zu ernst. Ja, bitte.
Also einfach nur so ein Fun Fact. Ich habe früher halt super, super gerne Need for Speed gespielt.
Wirklich?
Ja.
Yes.
Super gerne. Ich habe das geliebt und ich spiele das manchmal immer noch bei meinem Freund. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist davon so meine... Fahrweise kommt.
Aber manchmal. Aber schon, ja.
Aber ja.
Die ganze Zeit Nitro.
Aber manchmal, wenn ich halt so alleine auf so einer Landstraße bin, also zweispurig, dann fahre ich auch mal extra auf die linke Spur und denke mir, jetzt kriege ich Bonuspunkte, weil ich auf der Gegenfahrbahn bin. So.
Okay, jetzt wird's krankhaft. Also, hat die Erziehung eindeutig versagt.
Also, ich wollte eigentlich nur sagen, so, dass es halt. Schon, dass Spiele schon beeinflussen können und auch, weil es geht beeinflussen können, oh Gott, das klingt jetzt so, als wäre ich komplett psychisch daneben.
Das kennt man schon.
Aber das kennt ihr bestimmt, weil mein Freund macht das und mich auch.
In deinem Alter kann man noch abstrahieren, so. Ist das, was ich gerade mache, gerade wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft oder ist es einfach,
ich mache natürlich nicht,
wenn du da einen Kilometer gerade ausgucken kannst,
wenn
dann
da
ist
keine,
das okay.
Wenn, ich fahr,
ja. Oder warte mal, ist das eine Straftat? Darf man das jetzt hier so sagen im Podcast? Anzeige ist raus.
Nein.
Wir machen doch nur Scherze, Leute. Das ist doch alles
auf dem Boden. Das mache ich gar nicht, das ist alles ein Sport.
Das
voll nur lustig sein.
Ich wollte vorhin eigentlich auch nur aussagen, das beeinflusst Menschen und vor allem, ich finde die USK ist angebracht. Viele sagen, USK, Nee, die USK hat seine Daseinsberechtigung
ja. Und
ein Spiel wird nicht umsonst ab 18 geratet oder auch nicht. Und ich würde das einen 12-Jährigen nicht spielen lassen. Ich sage ich mal für meinen Teil, ich habe damals... Ich glaube, ich war 15 oder so und ich wollte Assassin's Creed spielen. Da habe ich meinen Vater gefragt, ja, kann ich das spielen? Ich stelle noch Blut aus und so. Ich glaube, dann mit 16 habe ich das erste Mal Battlefield gespielt, aber das habe ich mir auch noch von meinem Rasenmähgeld selbst verdient und bin mit meinem Vater gegangen, um das zu kaufen und so. Ich denke, das war irgendwie eine andere Beziehung dazu, als wenn jetzt jemand...
Ist es was Besonderes wirklich?
Ja, wenn jemand, der 12 ist, das einfach sagt, ja, mein Bruder hat das gekauft, ich zock's auf der Playstation.
Und... Es ist wirklich so, es ist nicht so schwer. Viele Eltern denken dann, sie müssen Spieleprofis werden und so. Schaut euch ein, vielleicht zwei Reviews auf YouTube an. Das geht 10 Minuten, 20 Minuten. Und dann habt ihr einen groben Überblick über das Spiel. Ihr seht, was da gezeigt wird. Ihr seht, wie der Horrorfaktor vielleicht ist, wie der Blutfaktor ist. Ihr wisst dann einfach, worum es geht. Und dann könnt ihr eine halbwegs fundierte Entscheidung zumindest machen und dem Kind nicht einfach nur sagen, ja oder nein. Okay.
Genau, das war eigentlich mein Anfangspunkt, wo ich eigentlich vorhin was sagen wollte. Ich denke mal, es liegt aber auch einfach in der Generation, dass wir jetzt einfach und eventuell jetzt die Leute, die jetzt Eltern werden, halt so halt mehr Verständnis für die Technik, fürs Internet haben.
Ja, hoffentlich.
Und ich glaube, deswegen ist es in unserer Generation so eine krasse Diskussion gewesen und ist eher immer noch eine Diskussion, dass das halt bei uns manchmal so übelst krasse psychische Sachen auslöst, weil unsere Eltern das halt nicht kontrollieren konnten, weil die keine Ahnung hatten. Aber ich finde, da unsere Generation jetzt so gut damit umgehen kann, kann man sich ja diese Reviews angucken. Wenn ich jetzt meine Mutter sage, ja, guck dir ein Review auf YouTube an, fragst du jetzt mal, was du dich mit wo angucken?
Wie geht das Internet? Habe ich das Internet gelöscht?
Und vor zehn Jahren war das auch noch kein Usus, dass im Internet überall Reviews zur Verfügung standen. Da musste man sich vielleicht eine Zeitung kaufen extra noch. Aber vor 20 Jahren. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage zu Kunst. Und zwar interessiert mich das jetzt wirklich. Hört ihr klassische Musik? Edo und ich hatten vor ein, zwei Tagen schon mal drüber geredet ein bisschen.
Also ich wette, Christina hört klassische Musik.
Hörst du? Du guckst mich so an.
Nicht immer, aber schon öfters. Vor allem, also ich habe halt 13 Jahre lang Klavier gespielt. Mhm. Da war ich hauptsächlich basiert auf klassische Musik. Also auch wieder so ein bisschen in die Wiege reingeschoben, diese klassische Musik von meiner Mutter. Danke, Mama. Aber ich höre halt super gerne Debussy.
Sag mir.
Keine Ahnung, ist auch für dich.
Vielleicht, wenn ich was höre davon.
Claire de Lune kennst du ganz bestimmt. Das ist der 0815 Song, den jeder von Debussy kennt. Ich werde es jetzt nicht singen, weil ich kann es nicht.
Es ist nur. Was ist denn dein liebster klassischer Song? Oder was ist dein lieblingsklassisches Stück?
Debussy.
Debussy.
Ja, also eigentlich viel von Debussy, aber ich weiß halt nicht, wie man das ausspricht. Nocturne? Ja.
Keine Ahnung.
Ist doch egal, auf jeden Fall sehr viele Sachen von Debussy gefallen mir sehr, weil der sehr, sehr ruhig ist. Und es gab beispielsweise Rachmaninow hat halt ganz krasse Kriegsmusik geschrieben. Mhm. Das kannst du auf dem Klavier nur mit ganz viel Übung spielen. Das klingt auch ganz crazy. Aber ja, Debussy ist nice. Auf jeden Fall. Also ja, ich höre klassische Musik, aber nicht oft.
Also wenn ich so von modernen Sachen mit am besten finde, also wirklich richtig, richtig gut, ist Pedro Camacho, weil der richtig krasse Stücke komponiert, richtig schöne klassische komponiert. Die sowohl episch sind als auch emotional, spannend, dramatisch. Und natürlich sowas wie die Moonlight-Sonata. Gibt es da von deutschen Namen? Die Mondlicht-Sonate. Mag ich sehr gerne. Es gibt eine ganze Menge klassische Stücke, die immer gehen. Auch
David Lanz geht auch immer. David Lanz hat.
Markus Lanz?
In der Halle des Bergkönigs.
Nicht Markus Lanz.
In der Halle des Markus Lanz.
David Lanz. Der schreibt super schöne Klavierstücke, die auch super einfach zu lernen sind. Also wirklich, die sind echt easy und die klingen wahnsinnig schön.
Ich spiele halt nur Flöte, ne? Da kann man auch ein bisschen was Klassisches spielen, ne? Es hört sich dann halt anders an.
Ist das echt Flöte oder war das nicht
so? Ich spiele verschiedene Arten von Flöte sogar, ja.
Panflöte.
Ich spiele Blockflöte, Ocarina und Nasenflöte. Und ein bisschen Mundharmonika.
Wusstet ihr, dass das sechstbeliebteste Jugendwort des Jahres Ehrenmann, Ehrenfrau ist?
Er hat das nicht sogar gewonnen als Jugendwort des Jahres?
Was hat er gewonnen? Ein richtig beknacktes Wort hat
er gewonnen. Ich hätte das höher
geschätzt. Ich dachte, weil...
Ehrenmann war für Ehrenmann und Ehrenfrau.
Ist eigentlich mein Gesicht gerade rot? Ich habe gerade das Gefühl, mein Gesicht ist voll heiß.
Ich habe auch das Gesicht, das Gefühl, mein Gesicht ist voll heiß.
Nee, irgendein richtig abgecracktes Wort. Da frage ich mich auch. Wer zum Teufel?
Das ist nur scherzhaft, ne? Das muss dir klar sein.
Diese Jugendwörter.
Die sind nur scherzhaft gemeint, von vornherein. Das ist nur ein Scherz.
Aber YOLO war ja auch so ein krasses Jugendwort. So, ich habe es jetzt nicht gesagt, aber halt ganz viele haben immer so YOLO und YOLO. You only live once. Oh Gott. Und, keine Ahnung, manchmal siehst du
das. Ehrenmann, Ehrenfrau ist das Jugendwort des Jahres.
Nee, das war auf dem 5. Platz. Und wo ist die Top 10? Guck doch. Verbuggt.
Das ist das Online-Voting. Hier, das ist von Langenscheid bestimmt und das ist das Voting.
Ja, das Voting.
Okay, aber beim Voting hast du recht, da ist verbuggt.
Glukosehaltig.
Alter, Mann.
Oh, du bist also so Eduard, glukosehaltig.
Eduard ist echt glukosehaltig. Lass uns das doch mal durchsprechen. Okay. Verbuggt, wie kam man denn darauf?
Voller Fehler, falsch gestrickt, Beispiel, du bist so verbuggt, du nervst mich
von Fehler, ja klar. Ja. Ist das aus dem Videospielkontext? Ist das irgendwie von der Fortnite-Generation?
Ja, Ehrenmann, Ehrenfrau.
Lauch. Lauch finde ich okay.
Ja, Lauch sagt ja, du bist so ein Lauch.
Auf Platz 5.
Auf deinen Nacken.
Das habe ich dieses Jahr das erste Mal gehört.
Das kommt halt, das ist jetzt total scheiße, wie ich das so sage, aber das sagt man, das ist doch keine Nackenszene. Das ist jetzt, oh Gott, wenn das hört, dann, oh Gott.
Niemand weiß doch, wer dieser ist. Wer ist das?
Nein, halt in der Großstadt sagen wir dazu halt, also so Leuten aus Südländern sagen, wenn nicht Südländer, sondern halt Kanaken. Das ist jetzt nicht. Das
sagt man auch auf dem
Dorf. Das ist nicht böse, es ist nicht böse gemeint, das sagt man halt einfach so. Und die sagen mal so, ja, auf deinen Nacken, Bruder, heute schieße ich auf deinen Nacken, so. Also das kenne ich schon länger, aber.
Ich finde tatsächlich bei diesen Bezeichnungen, also ich sag's mal so, die sagen ja auch Allmanns oder so. Ich finde, solange man das mit einem leicht ironischen Kontext sagt und trotzdem noch Respekt voreinander hat, habe ich kein Problem, wenn man sagt, ja, du bist ja voll deutsch oder so, sage ich, ja, du bist, keine Ahnung, Kanacke oder so.
Also ich finde, solange es keine Beleidigungen sind, darf jeder alles sagen.
Und ja. Vor allem, ich versuche immer, wenn ich was Extremes sage, das wirklich so rüberzubringen, dass man merkt, dass es wirklich ein Witz ist. Darauf kommt es drauf an.
Auf Platz 6. AF. As fuck.
Nee, ich spreche mir anders aus.
F?
AF.
As
fuck.
Oh ja.
Betonung, wie besonders etwas ist. Beispiel, die neue Staffel ist sick as fuck. Ich finde, dieses Wort kommt einfach aus der Hip-Hop-Szene.
Ja, ich habe as fuck, sage ich oft, aber ich sage nie AF.
Keiner sagt AF und keiner schreibt auch AF, also keinen, den ich kenne. Aber as fuck, sage ich auch
nicht. LMAO.
Sick as fuck sagt aber auch keiner.
Das
auf Platz 7, sheesh, wirklich echt, jetzt nicht dein Ernst.
Sheesh
ist doch 2017,
das
oder?
Das ist so.
Das ist vor 2017.
Sorry, das ist so ein Ghetto-Slang.
Also ich hab das schon öfter gehört.
So. Sheesh, Junge, das ist so.
Sheesh ist für mich so Moneyboy. Alter, Moneyboy hat, ja. Moneyboy hat so, die meisten Jugendwörter tatsächlich etabliert.
Halt so ein. Ja,
ich küsse dein Auge.
Ich küsse dein Auge.
Platz 8.
Ich hab dich gerne da ein sehr starkes Danke. Das kommt auch aus der Kanaken-Szene. Snackosaurus auf Platz 9. Verfressener Mensch.
Also das hab ich noch nie
jemand gesagt, hat noch nie jemand gehört.
Aber Eduard, der ist schon so ein kleiner Snackosaurus.
Snackosaurus.
Vor allen Dingen so zum Mittag hin, da bist du echt ein richtig glukosehaltiger Snackosaurus as fuck.
Ich sag halt so, manchmal so, you looking like a snack. So, weißt du, das sagt man ja so. Du siehst
das hab ich aber nie gehört. Du bist jugendlicher als
ich. Dein Englisch klingt doch irgendwie cool.
You're looking like a snack.
Das klingt irgendwie komisch.
Na, I find my English very cool.
Naja, das sagt man halt ganz, das sagen halt, ja, das sagt man schon oft, wenn man halt beispielsweise seine Frau so, sieht richtig heiß, so, oh, you're looking like a snack.
Ja, du kennst die Leute und mich, oder?
Hä?
Du kennst die Leute und mich, oder? Also,
ja, auf jeden Fall, aber Snackosaurus würde ich nicht sagen.
Das habe ich noch nie gehört, das Wort.
Platz 10 ist ja wirklich eine total, das ist ja eine Schmach. Das geht ja gar
Platz
nicht.
Platz 10 der Jugendwörter-Auswahl ist Lindnern. Lieber etwas gar nicht machen, als etwas schlecht machen.
Das kommt halt von der GroKo.
Also,
von Jamaika war es doch.
Auf Jodel
auf von Jamaika,
also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, Limmern. Und bei uns heißt halt, also wir haben halt Hannover verschiedene Stadtteile und nee, das ist Linden. Auf jeden Fall, egal, wenn wir sagen, wir gehen limmern, da gehst du halt in die Partyszene. Wir gehen limmern. Ich dachte, das heißt limmern, aber es ist Lindnern. Und das hab ich nie gesagt.
Heißt Lindnern, man geht in die Partyszene?
Limmern heißt bei uns in Hannover, du gehst in die Partyszene.
Soll ich mal kurz vorlesen, was das alles nicht in die Top 10 geschafft hat?
Ja.
Ja. Brian, gib ihm weg. Zucker, Zuckerbürgen. Lituation.
Was?
Ein Rap.
Ich brauch zur Lituation bitte die Erklärung.
Eine Situation, die lit ist. Also die cool ist.
Lituation.
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 Okay, einrappen. Das finde ich tatsächlich noch mit am besten.
In eine Decke einrollen wie ein Rap.
Einrappen, damn.
Axelfasching. Richtig merkwürdig.
Du musst da schon
soll ich
erklären,
die,
was es
soll ich
heißt,
die,
weil sonst
okay.
Checkt ja keiner.
Axelfasching, Achselhaare. Screenitus, Gefühl, wenn man zu lange auf dem Bildschirm gestarrt hat. Bestie, beste Freundin. Boyfriend-Material, Girlfriend-Material.
Boyfriend-Material. Sorry.
Okay.
Das sind ja diese Anglizismen.
Boyfriend-Material. Ja, ich habe damit
immer so viele Probleme. Aber das sagt man schon oft.
Girlfriend Material. Aber ich sag tatsächlich Material.
Boyfriend Material.
Diese Wörter, die es bis jetzt nicht reingeschafft haben, besser sind als.
Die es reingeschafft
als
haben.
Ja.
Wer stimmt denn da ab? Leute, die trollen. Ja. So. Ein Mann, eine Frau, der die sich für eine Beziehung eignet. Ich kann das nicht aussprechen. Lies du doch einfach vor, bitte.
Okay. IMGTFI. IMGTFI. Let me Google that for you. Ausdruck, wenn jemand eine unnötige Frage stellt, die auch Google beantworten kann. LAN. Krass.
Man weiß nicht, welches LAN gemeint ist.
Was ist das denn? Borderitis. Allergie gegen Grenzen.
Von Border?
Ja, machen Leute. Das waren wahrscheinlich alle cool.
Äppler. Eine Person mit seinem App-Produkt angibt.
Und du bist ein Äppler, Alter.
Rand. Ausraster. Der ist gerade voll am Ranten. Da kenne ich
Rant. Rant. Jetzt fängst du aber an.
Nee. Der ist gerade voll am Ranten.
Ja.
Da kenne ich nur außer Rand und Band.
Das ist etwas anderes. Rant ist ein gängiges Begriff.
Also das ist jetzt...
Ein gängiges Begriff.
Also ich habe keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird, wie ich es aussprechen würde. Kotschum, mein bester Freund. Kotschum. Kokum.
Kokum.
Kokam.
Kokam. Oh Mann, diese Wörter sind echt schlimm.
Gimki. Oder Jimki, extremer Fitnesssportler. Sportler. Jim und Junkie.
Ich glaub.
Da sagst du einfach Jim Junkie. Warum sagst du da Jimki?
Vor allem, wir haben ja auch durchaus ein paar ältere Zuhörer so. Und die werden gerade einfach sich nur so denken, was passiert?
Pass mal auf, das ist aber trotzdem noch das Beste. Ihr kennt ja Sexting.
Ja.
Und das nächste Wort ist Exting. Mit jemandem via Textmessenger Schluss machen.
Früher hatte man das einfach nur Arschloch genannt.
Ja, es ist weiter verbreitet.
Chinning. Doppelkind-Challenge, bei der man Selfies mit Doppelkind postet.
Oh Mann.
Und
was ist aus unserer Welt geworden?
Also es gibt so crazy Challenges, aber die Doppelkind-Challenge.
Das ist doch keine wirkliche Challenge.
Das ist genau wie diese Eisbacke-Challenge, wo sich jeder so einen Liter-Eimer Eiswasser über den Kopf gekippt hat, möglichst alle spenden. So, ja, hast du schon mal jemand gespendet? Nein, stimmt nicht.
Ich hatte einen Kumpel, der hat original, da habe ich auch gedacht, okay, du hast das nicht ganz verstanden, der hat sich das Eiswasser über den Kopf gekippt und dann hat er aber auch noch ein Video gemacht, wie er spendet. War nicht so, okay, du bist so ein Gutmensch, Alter.
Vor allem, was ich an solchen Challenges hasse, ist, wie, da gab es mal diese Ugly-Challenge, wo du dich so angemalt hast.
Ja.
Und da denke ich mir, das machen nur so richtig schöne Menschen, die damit einfach Follower abgreifen.
Das ist so geil, wenn das dann hässlicher Mensch macht und der sieht einfach besser aus hinterher und dann denke ich so, oh, scheiße. Oh, scheiße. Nee, aber das ist ja gut, weil das hat ja auf, was war das, AVS hingewiesen auf diese Krankheit und hat glaube ich, auch eine ganze Menge eingenommen dafür letztendlich.
Die Krankheit heißt ALS und steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Also, spendet jetzt oder schüttet euch in Eimer Wasser über den Kopf. Und weiter geht's.
Ich hab allerdings damit auch einen Trend losgetreten.
Ich gucke mir gerade die Jugendwörter 2018 bis 2017 an. Also mein absoluter Favorit ist Niveau-Limbo von 2010. Ständiges Absinken des Niveaus.
Wir bei Schiffbruch, wir stehen mit für Limbo, wie Niveau-Limbo. Mit unserem Namen.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie das jemand in der Schule schreit. So, du Niveau-Limbo, alles wird ruhig. Alle erstarrt, der so, hast du nicht gesagt.
Sheesh.
Ja, also das ist auch, eine Art von Kunst. Diese Jugendwörter einfach mal auf unser Thema.
Generell, so Wörter schaffen, finde ich auch eine Kunst. Ich schreibe ja ein bisschen was ab und zu und ich finde es immer kacke, wenn jemand sagt, dieses Wort gibt's aber nicht. Es ist mir scheißegal, ob es das Wort nicht gibt.
Ich habe es gerade erfunden.
Geben. Das finde ich immer wichtig. Man muss Wörter auch mal erfinden, weil ansonsten entwickelt sich Sprache nicht weiter.
Schreibst du auch?
Stapalot.
Also ich habe früher tatsächlich Geschichten geschrieben und ich habe sogar einen Künstlernamen. Meine Mama ist halt Übersetzerin, also hat erst zwei andere Sachen studiert, dann im Konsulat gearbeitet und jetzt halt als Übersetzerin tätig und hat halt früher auf einer Schreibmaschine gearbeitet, auf so einer coolen elektronischen. So weil nicht diese ganz alten. Und dann, sie hat sie halt nicht mehr gebraucht, weil sie sich am Computer angeschafft hat, ja, komm, kannst du ihn haben. Und dann habe ich halt auch mit 13, 14 meiner kompletten pubertären Phase meine ganzen herzzerreißenden Geschichten und Gefühle aufgeschrieben.
Oh.
Ja, und auch.
Oh, richtig cool.
Ja, und auch. Und die Mappe habe ich sogar noch zu Hause. Hier in Schmalkalden. Die habe ich extra mitgenommen.
Boah, ey.
Ja.
Das ist witzig. Ich habe nämlich auch eine Weile lang Comics gemalt, so einfach nur mit Strichmännchen. Die habe ich auch mit einer Mappe und die habe ich auch hier.
Ja, und dann habe ich halt auch. Toll. Da habe ich halt auch Horrorgeschichten geschrieben. Also so. Ja.
Hast du mal einen Titel von einer von denen?
Bahnhof der Verdammten.
Oh, okay, da geht's auch gleich richtig zur Sache.
Der Mann mit der roten Maske.
Bisschen subtiler?
Es waren die Horrorgeschichten.
Das Sequel, der Mann mit der roten Maske am Bahnhof der Verdammnis.
Der Verdammten, India.
Das würde ich auch gerne mal lesen.
Nee, und mein Künstlername war, beziehungsweise war, weil ich schreibe ja nicht mehr,
Christina Matthews.
Oh, was Englisches. Oh. Hatte ich auch überlegt, als ich meine Bücher veröffentlicht habe, nehme ich einen cooleren englischen Namen, habe mich dann aber für meinen normalen deutschen Namen entschieden.
Du brauchst einfach einen coolen englischen Namen, das ist einfach...
Ja, ich würde einfach dann 10 Mal besser.
So, bei MacFellow denke ich mir auch so, das ist so ein cooler Ire, so einfach so ein cooler Ire, der sich denkt, damn, jetzt haue ich mein Video raus, ich juck mich nicht.
Bei der Neuauflage von meinen Büchern, einfach mit Künstlernamen und keiner checkt mehr, was da abgeht.
Felix Bird.
Nee, tatsächlich hatte ich Bird, weil ich mag den Namen Charles oder Charlie sehr gerne, hab das als Vornamen
Charlie genommen. Charlie Bird.
Ich habe aber gedacht, ich brauche noch einen Zwischennamen, einfach damit es cooler klingt und so ein bisschen außergewöhnlicher. Da habe ich Charles Harrison Bird. Charles. Und fand ich eigentlich ganz geil.
Also Charlie Bird klingt so übelst künstlerisch und total locker, du bist ein richtig cooler Dude und Charles Harrison Bird klingt
aber
so
pass wie auf, so ein alter dann kann man aber C.H. Bird draus machen. Und das hört sich dann voll gut an.
Ich kann mir gerade richtig vorstellen, wie du so mit Zylinder dran hockst, mit deiner Taschenuhr und so diesen Blick hast. So, na los, gib mir Credits.
Mein Name ist Charles Harrison Bird.
Und heute
ja, aber ich hab's dann halt gelassen. Hey, Felix, man muss auch mal stolz auf seine Herkunft sein. Meine Herkunft ist halt leider Felix Vogel. Nee, eigentlich den Nachnamen mag ich sogar ganz gerne. Bei dem Vornamen bin ich mir bis heute nicht ganz sicher. Mama, wenn du das hörst, ich mag ihn schon, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie ich damit als 80-Jähriger angesprochen werde.
Also ich meine, mein ursprünglicher Name wäre eigentlich Edmond gewesen. Also wirklich Edmond. Ich bin wirklich froh, dass ich so nicht heiße.
Ja, Eduard ist schon cool. Obwohl Edmond auch was gehabt hätte. Hattest du irgendwie noch einen Alternativnamen von deinen Eltern?
Nö.
Kein? Und auch keinen jungen Namen?
Nee.
Cedric.
Cedric.
Ich wollte, als ich klein war, immer James heißen.
Also, warte mal, wie war jetzt nochmal dein Künstlername?
Was?
Dein Künstlername, wie war nochmal?
Christina Matthews.
Matthews. Wie Daredevil?
Ich habe auch schon tatsächlich über so Horrorgeschichten überlegt, aber ich habe echt Schiss, dass wenn ich meine schreibe, weil ich glaube, mein Schreibstil könnte Menschen verstören.
Das ist dann aber gut in dem Moment, oder? Das will man ja bei einer Horrorgeschichte genau, dieses merkwürdige Angstgefühl erzeugen. Weil wenn du das schaffst, dann ist das was richtig Krasses. Weil wenn du eine Horrorgeschichte schreibst und niemand fühlt sich dabei komisch, dann hast du einen Fehler begangen. Wenn du es auf Anhieb schaffen würdest, was so zu schreiben, dass jemand ein merkwürdiges Gefühl dabei hat oder mulmiges, dann ist gut. Bis auf das mulmige Gefühl besteht darin, dass er es nicht lesen kann.
Mir ist gerade eingefallen, dass ich halt einfach so crazy Namen mir manchmal ausgedacht habe. So, also im Laufe der Folge haben wir halt meinen YouTube-Kanal, meinen Künstlernamen und damit ihr jetzt immer alle beruhigt seid, meinen Gamer-Namen.
Oh, ja, wir sind gespannt.
Groß- und Kleinschreibung. Es fängt mit klein an. Totally Shogun. Das kommt von dem Spiel, weil ich habe die ganze Zeit nach einem Namen gesucht und dachte mir so, ich kann mich jetzt nicht Christina P. nennen, das klingt scheiße. Oder auch nicht irgendwie Ballermann, Ballerfrau 96.
Ballermann.
Nein.
Ballermann-Gängerin 96.
Es gibt halt einen Ego-Shooter Total Shotgun. Und dann habe ich es einfach ein bisschen umgewandelt in Totally Shogun.
Und Shogun sind ja die jetzt, japanischen Kriegsherren, oder?
Das, keine Ahnung, Alter.
Tja, jetzt und bist das, du ein japanischer Kriegsherr.
Und den Namen hat jetzt mein Freund als Gaming-Namen.
Das ist doch ein durchaus solider
Gaming-Name. Er hat gefragt, also, hast du einen guten Gaming-Namen? So, ja, und ich so, ja, mach Totally Shogun. Ich so, okay, ich mach Totally Shogun. Ja, jetzt kennt ihr und ihr kennt jetzt alle meine ganzen
Küsse. Ihr könnt sie jetzt richtig stalken, ihr könnt sie jetzt richtig Zuckerbirken.
Ja. Ich habe mir jetzt irgendwie schon, hast du noch irgendwie so diese Texte so von diesen Horrorgeschichten oder so?
Wir hätten uns das jetzt, das wäre jetzt schon, wenn wir es hätten vorlesen können.
Ja, du kannst nächste Folge gerne vorlesen.
Kann ich machen, ich habe die ja auch hier.
Oder du reichst es nach und wir veröffentlichen es einfach dazu oder so.
Oh Gott.
Also,
diese Bahnhof der Verdammten, das muss man schon lesen. Weil ich habe das nämlich einmal, da waren wir auf einer Freizeit von der Schule aus, habe ich das vorgelesen und da haben alle Mädels geschrien. Alle. Also die sind schon gruselig gewesen.
Okay, jetzt will ich es aber wirklich lesen, weil das ist jetzt, wenn du sagst, 10-jährige Mädchen haben das zum Schreien gefunden.
Ja, aber...
Da muss ich ausflippen dabei.
Es ist halt jetzt... grammatikalisch und ausdrucksweise
ja, komm, darüber,
jetzt nicht
du auf hast der das mit Schreibmaschine geschrieben.
Ja,
man kann darüber hinwegsehen, wenn du da irgendwas nicht korrigiert hast.
Ja, weil du kannst ja nichts korrigieren.
Ja.
Beziehungsweise es gab halt solche Löschdinge, aber...
Hört ihr eigentlich Hörbücher?
Ja, ich kann nicht ohne Sherlock Holmes einschlafen.
Weißt du, was von meiner Seite die absolute Hörbuchempfehlung ist, was ich sage, das flext alles weg, ist einfach Stephen King plus David Nathan. Also alle Stephen King-Bücher auf Audible sind einfach ein Traum.
Hör dir von der Maritim-Reihe die Sherlock Holmes Hörspiele an. Also ich habe erstmal alle Sherlock Holmes Bücher gelesen. Ich kenne alle Filme, also die Neuverfilmungen, die alten Filme, Basil Rathbone oder Benedict Cumberbatch.
Cumberbatch.
Ich bin ein großer Hugh Jackman Film und Hugh Jackman, was sage ich denn? Junior Dings, wie heißt der nochmal? Der in dem neuen Sherlock Holmes Verfilmung, wie heißt der nochmal? Robert Downey Jr.
Ja.
So, die Filme mochte ich sehr gerne.
Ja, guck dir die alten mit Basil Rathbone an. Und auch alle anderen Filmungen und diese Hörspiele. Ich muss wirklich jeden Abend ein Hörspiel hören, sonst kann ich nicht schlafen. Ich bin dann einfach nicht glücklich.
Hast du mal Baby
dein armer Freund. Nein.
Das hat früher gefühlt.
Der hört das auch gerne. Ich hab
okay,
ihn
na,
dazu,
dann Glück gehabt.
Ja, weil ich ihn halt dazu... Ich hab
ihn du hast ihn leicht
in die Richtung. Nee, also wir hören das jetzt. Ist okay. Ich schläft sowieso immer noch 5 Minuten ein, von daher juckt es ihn eigentlich nicht.
Okay, gut.
So, wie schon gesagt, auch die Stephen King Bücher kann ich sehr empfehlen, weil ich habe Es gehört und
Es? Also nicht Es?
Es, ich sage immer Es aus irgendeinem Grund, keine Ahnung.
Nein, sorry, ich korrigiere mal die ganze Zeit, das ist total scheiße von mir.
Ja, du kommst voll Oberlehrerin-mäßig rüber. Keiner kann dich leiden von unseren Zuhörern. Alle hassen dich jetzt. Alle.
Darf ich nochmal alle grüßen? Ja, ich möchte gerne nochmal alle grüßen, die mich kennen. Ich grüße meine Mama, meine Oma und mein Opa.
Und mein anderer Opa und meine andere Oma.
Das sind einmal alle.
Ihr seid alle gegrüßt vom gesamten Schiffbruchteam.
Du musst auf jeden Fall Mr. Mercedes lesen oder hören. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Und das Mädchen.
Also den Titel habe ich schon gesehen. Das hat auch, glaube ich, ziemlich gute Bewertungen.
Und die Arena, die ist auch krass. Die wurde auch neu verfilmt. Aber das Buch ist immer, die Bücher sind immer krasser als Filme.
Das kann ich nicht wieder. Also das da machst du jetzt ein ganz großes neues Fach auf. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass Mad Max als Buch besser ist als Film.
Ja. Kommt drauf an, was du zuerst guckst, oder die
Idee. Nee, ich meine, Filme sind nochmal eine ganz andere Kunstform. Das ist das Ding. Ob du das jetzt nur von Story-Perspektive betrachtest, da durchaus kann es sein, dass du in einem Buch halt logischerweise mehr Details bekommst. Aber Filme sind ja nochmal eine ganz andere Geschichte mit Musik, Bildgestaltung, schauspielerischer Leistung und so. Deswegen finde ich diesen Vergleich einfach, das sind zwei komplett unterschiedliche Medien, die man nicht vergleichen sollte.
Ja, aber ich bin halt der Meinung, dass Bücher besser sind als Filme, weil ich finde, wenn du halt einen Film guckst, bist du halt beschränkt auf das, was der Regisseur sieht und gemacht hat.
Ja.
In dem Buch kannst du dir aber alles selber dir, also du hast einfach eine ganz eigene Welt, du kannst da einfach richtig eintauchen und du liest das und das ist halt, das ist bei meinem Lieblingsbuch, da weiß ich ganz genau, wie die Hauptdarsteller aussehen müssten. Dann habe ich den Film gesehen und ich war so,
ja, aber das ist ja, das ist ja
so
das,
enttäuscht.
Das ist ja das Problem, dass du dir vorher vorstellst, wie es sein müsste, du so verfestigt in deiner Vorstellung bist, weil du natürlich ganz lange mit diesen Vorstellungen gelesen hast. Und wenn dann der Film kommt, der kann dich ja nur unglücklich machen.
Der Film
machen.
War eh kacke.
Also ich glaube auch, wenn du ein Buch liest, hast du sozusagen auch so diese intimen Einblicke des Autors, der wirklich so alles so geschrieben hat, wie er es wollte, so frei heraus. Und bei dem Film musst du halt mega viele Kompromisse eingehen bis am Set und dann läuft mal was nicht und sagst, okay, das kürzen wir, das machen wir so und so. Aber ich kann das auch schon nachvollziehen. Also was mich interessiert...
Aber beim Film kann man halt auch ganz oft Sachen einfach zeigen, wie man sie sich vorstellt. Und oft bearbeitet ja der Autor auch mit bei dem Film.
Ich wollte gerade deine Meinung auch bestärken. Okay, lass dich mal aussprechen.
Nein, ich kann meine Meinung selber bestärken. Mach mich gefälligst fertig.
Okay.
Piep.
Du Snackosaurus.
Snackosaurus. Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt cooles Jugendwort. Was ist denn eure epischste Filmerfahrung? Also bei mir fallen direkt zwei ein, wo ich sage.
Ja.
Okay, aber das ist dann auch der Abschluss für heute.
Okay.
Wer fängt an?
Schere, okay. Stein, Papier.
Oh.
Ja, genau, ich hab's voll gewonnen. Und dann machen wir Mozartkasse weiter.
Ich wollte schon Schere nehmen, aber ich falle auf diesen Trick nicht mehr rein.
Der gute alte Stein gewinnt halt immer.
Der alte Stein ist leider echt so. Aber heute nicht. Also serienmäßig auf jeden Fall Attack on Titan. Kann ich wirklich jedem empfehlen, egal. Weil ich schaue auch nicht wirklich viele Animes. Ich habe das jetzt so für mich entdeckt, weil meine Mitbewohnerin das feiert. Und ich habe auch davor schon ein paar gesehen und so. Aber das ist wirklich Epischnissigkeit sein Vater, dieser Anime. Das ist wirklich krass. Und bei Filmen ist es Herr der Ringe Teil 2, die Schlacht um Helms Klamm ist absolut Gänsehaut, ja, weil die so lang geht und so unfassbar geil gemacht ist, dass ich jetzt, ich habe heute auf Amazon übrigens geschaut, die Extended Version von Herr der Ringe kostet nur 4,98 und geht 4 Stunden. Das heißt, zieht euch das rein, falls ihr kein Leben habt, so wie ich, und dann hört wieder.
Da kommst.
Okay.
Keine Schleichwörter.
Stinati.
Public Placement. Public Placement.
Was?
Ich wollte Product Placement.
Product
sagen.
Placement. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir sagen hier ganz viel Werbung.
Product Placement.
Aber kein unbezahlt. Doch, Product Placement schon, aber unbezahlt. Ja, leider.
Also von Film, Memento. Der Film ist einfach nur krass, weil er rückwärts läuft. Passt du eine Sekunde nicht auf? Bist du komplett raus?
Memento, der Film läuft rückwärts?
Ja. Aber das ist so genial. Es ist ein genialer Film. Und
das ist scheiße.
Noch eine Filmempfehlung. Mein absoluter Lieblingsfilm ist Pulp Fiction. Den kennen bestimmt einige, aber ich kann diesen Film in- und auswendig mitsprechen. Und
der ist wirklich richtig gut.
Der ist einfach.
Ich fand es gerade witzig, als sie gesagt hat, der Film läuft rückwärts, dein Gesicht so, what the fuck, ich muss alles nochmal überdenken.
Nee, ich muss halt wirklich mir den angucken, weil wenn der Film es schafft, den rückwärts aufzubauen, spannungsmäßig, und man hört ja dann dementsprechend auch keine Dialoge.
Echt? Du hörst? Nein. Och Mann.
Nein, warte
nicht
mal.
So rückwärts.
Hey, ich weiß mich hier mit irgendwas. Was? Nee, ich dachte, das wäre das Feature, dass du so die Geschichte von rückwärts aufgedröselt kriegst. Das wäre ja richtig krass.
Nein, der Film läuft jetzt nicht rückwärts, so, weißt du, wie du zurückspulst.
Ach so, ja, dann, okay. Wie läuft der denn dann rückwärts?
Die Geschichte, also die Story wird rückwärts erzählt.
Also Szene für Szene rückwärts. Kann auch spannend sein. Ist nicht ganz so spannend, wie das, was ich mir jetzt vorgestellt hatte, aber...
Hä, aber das wäre doch, das ist doch viel spannender, wenn du die Dialoge hören kannst.
Nee, aber
das ist aber alles rückwärts,
nein,
nach
aber stell dir mal vor, das wäre ein Film, der es schafft, nur durch Handlungen und rückwärts abgespielte Dialoge, diese Spannung, du hast am Ende so eine richtig krasse Situation und dann ist dieser Weg dahin so spannend, wie der aufgedröselt wird.
Das
und
ist du, Memento,
und
ja.
Du fragst dich die ganze Zeit, wie das...
Memento, nur dass du halt die Leute wirklich reden.
Okay, ja, es könnte trotzdem gut sein.
Hast du dir jetzt vorgestellt, dass er wirklich... Also, really? So...
Ja. Ja, halt nicht schnell. Ich habe mir entweder in Zeitlupe gedacht oder in Normalgeschwindigkeit rückwärts.
Zeitlupe und ein eineinhalbstündiger Film, ja. Das Feierabend.
Also, hey, nein, der läuft anderthalb Stunden in Zeitlupe.
Das ist ein Film, der so ablaufen wird. Mit einer geilen Handlung.
Das könnte schon gut sein.
Rückwärts.
Also, ich könnte jetzt eine Menge sagen. Ich mag sehr viel, es gibt sehr viele geile Filme. Ich habe gerade, mein Kopf hat durchgerattert bei epischen Momenten und so. Und es gibt einfach so viele krasse. One-Shots, wie heißt das, wenn es an einem Stück gedreht wurde ohne Cut? Es ist da, dann ist das.
Das war, dass ich, das war bei Perfekt so eine Szene, wo wie heißt dieser eine Schauspieler? Bruce Willis.
Ja.
Durch diesen einen Zaun geht. Leute, die den Film kennen, wissen, welche Szene ich meine. Und diese Kameraführung, es war halt ein Loch im Zaun, der war halt so hüfthoch.
Ja.
Und keine Ahnung, wie die den geschnitten haben, aber das ist eine wirklich nahtlose Überführung der Kamera. Also so ist nichts geruckelt, nichts gewackelt, da siehst du auch keinen Arm, da siehst du gar nichts, der ist einfach die Kamera.
Das wäre ja auch so schön, wenn die das 15 Mal machen und dann nehmen sie so eine Szene einfach, wo man den Arm sieht.
Nein, nicht den Arm, ich meine auch keine Drohne, du siehst gar nichts. Das ist so heftig gemacht. So.
Da gibt es verschiedene Methoden, das zu machen, aber das geht jetzt nochmal in das Ding. Ich glaube, da gibt es auch eine Dokumentation drüber. Ich bin mir sicher. Also, ich hatte zum Beispiel überlegt, ja, nehme ich irgendwie Episode 3 von Star Wars, wo Order 66 ausgeführt wird und du immer den Kampf auf Utapau siehst, unterbrochen von den ganzen Tötungen von den Jedis und wie Anakin den Jedi-Tempel hochmarschiert. Ich habe gesagt, nein, das nehme ich nicht. Ich sag mal einen neuen Film, den ich hier noch nicht so oft erwähnt habe, vielleicht irgendwas, was Dings, und ich sag Mad Max. Ich habe jetzt schon oft Mad Max gesagt, es ist einfach von den Bildern her, von der Bildsprache her, ist er einfach episch und daher, dass die Musik halt nur so pointiert eingesetzt wird, du immer einen Wechsel siehst von großen Ebenen hin zu knallharten Kämpfen nah dran. Wenn ich jetzt länger drüber nachdenken würde, würde mir bestimmt auch noch die eine oder andere sehr epische Szene einfallen. Wahrscheinlich auch sogar aus einer Serie oder so. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, so vom Gesamtbild her, wenn ich an Epic denke, denke ich auch
Natürlich. Ich denke an Deutsch. Ich denke natürlich an Pulp Fiction. Ich denke natürlich an Herr der Ringe. Oder auch an Naruto, wo das, diese Serie, dieser Anime hat natürlich auch seine Momente. Aber ich denke jetzt auch an Mad Max, natürlich.
Naruto war tatsächlich bei mir, weil ich, also es gibt viele Filme, die ich wirklich traurig finde, die mich auch mitnehmen. Aber damit ich wirklich
das
bei...
Das jetzt nicht.
Was wirklich
das? Ich nicht anfangen von traurigen Filmen, die einen mitnehmen.
Ich okay. weiß, was
Guck
ich nehme.
Pearl Harbor.
Oh ja, Pearl Harbor ist
Pearl
gut.
Harbor.
Pearl Harbor ist sehr gut. Und zwar, ich nehme einfach Matrix. Die Szene, wie Neo wirklich dann in die Matrix eingeführt wird, wo ihm gezeigt wird, was die Matrix ist, ist super episch. Und noch epischer, als er in, ich glaube, das ist Teil 2, als er mit Trinity in das Gebäude reingeht und der Wachmann so fragt, so sagt, bitte legen Sie alle metallischen Gegenstände ab. Und sie öffnet einfach nur so die Jacke und da hängen super viele Knarren dran. Und dann kommen so die Wachleute und die kämpfen sich da einfach episch in Zeitlupe durch. Also wirklich, in Matrix gibt es sehr viele epische Momente.
Ja.
Da habe ich mal was anderes eingebracht. Fängt auch mit M an, aber hey. So, das war's aber jetzt auch mal für heute. Wir haben jetzt wirklich lang genug gesprochen. Wir haben Christina lang genug aufgehalten hier. Und jetzt machen wir uns wieder alle ans Studium dran, ans fleißige Lernen.
Sofort wird gelernt.
Jetzt sofort wird gelernt.
Ab an Schreibtisch.
Nein, wir trinken jetzt erstmal einen schönen Glühwein. Vielleicht eine Waffel.
Ja.
Gut.
Hoffentlich haben wir noch offen.
Ich hoffe, der
bis um 21 Uhr.
Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Danke, bitte.
Ja.
Danke, dass du da warst. Gut, und wir sehen uns dann das nächste Mal.
Jetzt kommt so ein Bug, so. Ich habe mich aufgenommen.
Das passiert öfter, als du denkst.
Echt?
Vor allem bei Videos.
Nur bei Videos.
Nur bei Videos.